Zwei Väter, kein Drehbuch. Für alle, die ohne Drehbuch durchs Leben gehen. Der Podcast mit Tom und André.
Weißt du, moin.
Das war gut, ne?
So, hello, da bin ich wieder. Ich begrüße euch recht herzlich heute wieder zu einer Gastfolge. Und heute habe ich die liebe Antonia da. Hallo Antonia.
Hallo.
Ja, Antonia wurde mir vorgeschlagen auf der Suche nach interessanten Gästen von meiner Freundin Nadine. Sie meinte, eine Hebamme, das wäre doch mal spannend. Und dann dachte ich so, eine Hebamme ist richtig spannend, weil das ist eine der Themen, von denen ich so gar keine Ahnung habe. Also ich habe zwei Kinder, 21 und 8, und natürlich weiß ich, was eine Hebamme ist. Und ich habe auch schon Hebammen kennengelernt, aber bei einer Hebamme ist das so, ich beschreibe das mal wie mit einem Kfz-Mechaniker. Ich stehe halt daneben und grinse lustig und nick mit dem Kopf, aber ich habe gar keine Ahnung von dem, was da passiert. Und deswegen dachte ich mir, die Chance nutze ich jetzt mal. So, erzähl doch mal ganz kurz einfach nur, wer du bist.
Ja, ich heiße Antonia, hast du ja schon gesagt. Ich bin also fast 30, werde jetzt Ende Oktober 30.
Spannend.
Und lebe mit meinem Partner und meinem kleinen Sohn, der ist jetzt knapp dreieinhalb. Hier auch in Quickborn und ich arbeite hier in Quickborn und Umgebung als freiberufliche Hebamme.
Als freiberufliche Hebamme. Kommst du aus Quickborn?
Aus Bönningstedt.
Ich
bin in Quickborn aber zur Schule gegangen, da haben mein Freund und ich uns kennengelernt.
Ach süß, das ist eine Schulbekanntschaft schon.
Ja, wir waren aber damals noch nicht zusammen.
Okay, aber trotzdem, ja, witzig. Und du bist eine freiberufliche Hebamme.
Richtig.
Wie lange bist du denn jetzt schon Hebamme? Ist das Erste, was du nach der Schule gleich gemacht hast?
Jein, also ich wusste schon immer, dass ich das machen möchte nach der Schule. Mhm. Ich hätte ja rein theoretisch auch nach der 10. abgehen können. Abi war ja nicht required für diese Ausbildung. Aber ich habe mich irgendwie noch nicht ready gefühlt für diese Verantwortung. Und dann bin ich erstmal ein Jahr nach dem Abi ins Ausland gegangen als Au-pair und dachte so ein bisschen Zeit, einfach mal durchatmen, weg von den ganzen schulischen Aktivitäten. Und habe mich dann danach beworben und habe dann 2017 meine Ausbildung angefangen, also zwei Jahre nach dem Abi.
Das ist interessant zu wissen, dass du sagst, Abi ist nicht required. Also, ne,
also mittlerweile schon, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu.
Okay, schade, ich wollte gerade sagen, so, werdet alle Hebammen.
Ja.
Nein, okay.
Leider nicht.
Und du hast gesagt, du hast dich beworben und das war zum Beispiel die erste Frage, die ich mir stelle, wo bewerbe ich mich denn, wenn ich Hebamme werden will? Ich schreibe jetzt nicht Hebamme Ursula an und sag so, ich möchte bei dir jetzt den Job der Hebamme erlernen, also wie funktioniert das? Also wo bewirbt man sich denn da?
Also es ist ein bisschen anders heutzutage, als es damals war. Ich habe mich im Krankenhaus beworben und in den verschiedenen Krankenhäusern. Ich habe mich deutschlandweit beworben und es war mir nicht unbedingt wichtig, in Hamburg zu bleiben oder in der Nähe. Dadurch, dass meine Eltern in Österreich gewohnt haben, war das für mich das ist völlig egal, wo ich jetzt lande. So. Ich habe niemanden in der Nähe. Und da habe ich mich direkt beim Krankenhaus beworben. Und heutzutage ist es ein bisschen anders da. Läuft es über die Uni. Und da werden quasi die Praxiseinsätze über die Kooperationspartner verteilt.
Also ist da mehr so eine schulische Ausbildung mit Praxiseinsätzen dann.
Genau, also heutzutage, ich konnte mir das noch aussuchen. Ich hatte damals einen Studienplatz in Lübeck angeboten bekommen für ein duales Studium und dann eben in dem Krankenhaus, wo ich dann unbedingt hin wollte. Und dann habe ich den Studienplatz wieder abgesagt und bin in das Krankenhaus gegangen, weil da bin ich groß geworden, irgendwie gefühlt in diesem Krankenhaus, hatte schon einige Praktika gemacht, meine Schulferien dort verbracht. Und habe ich mich einfach sehr verbunden gefühlt. Da fühle ich mich bis heute sehr verbunden.
Ja, ja.
Und heutzutage ist es halt ein bisschen anders, der Bewerbungsprozess. Und ich glaube, ehrlicherweise, ich wäre sogar bestimmt nicht aufgenommen worden, hätte ich mich heutzutage bewerben müssen, weil das halt echt ein harter Bewerbungsprozess ist und nicht sehr hebammenspezifisch. Also man muss einen Allgemeinwissensteil haben, Mathe-Teil ist dabei. Da wäre ich komplett lost gewesen. Also ja, ich war froh, dass es halt so einfach ein Interview war. Und es war ein Gruppeninterview und manche haben sie dann noch eingeladen zum 1:1 Gespräch, aber ich kann reden, man sitzt halt einem dann gegenüber und kann mit denen sprechen und das ist halt in der Uni nicht so das Ding. Von daher glaube ich fast mit Sicherheit, dass ich nicht aufgenommen wäre. Wer würde ich mich jetzt heute bewerben?
Ja, aber da denke ich, da ist jetzt mein Gedanke schon wieder so, es ist ja meines Erachtens nicht so, dass wir einen Überschuss an Hebammen in Deutschland haben.
Richtig.
Und da denke ich schon wieder so, wenn ich dich so höre, da denke ich so, ja, okay, lass uns das mal noch schwerer machen, lass das mal alles noch schwerer machen, damit dieser Beruf noch schwerer zu erlernen und zu erreichen ist und die Motivation für die Schule verlassen, richtig hoch ist, Das finde ich, es gibt so viele Jobs, wo ich dann denke, die Einstiegshürde ist so eine hohe und so viele Menschen wären für diesen Job geeignet, ja. Wenn jetzt nicht, wie du jetzt zum Beispiel sagst, so ein Mathe-Test, keine Ahnung was wäre, wo die Leute, ganz ehrlich, ja, Mathe ist im Leben wichtig, aber als Hebamme sehe ich jetzt, ja, weiß ich nicht, das vielleicht.
Das ist nichts, was ich nicht mit dem Taschenrechner
wollte ich gerade sagen, könnte. Das ist so. Nichts, ich meine, das kriegt man wahrscheinlich alles irgendwie hin. Ja. Und du sagst jetzt, die Ausbildung geht dann 2 Jahre.
3 Jahre.
3 Jahre, ja.
3 Jahre, genau. Und das übrigens auch mit dem Überschuss, das ist meine größte Kritik, dass dieser Studiengang gekommen ist, weil ich finde, es hätte weiterhin eine Möglichkeit bleiben sollen, dass man die Ausbildung hätte machen können oder eben das Studium. Mhm. So wie ich mich damals auch entschieden habe. Dann war ich so, mit so irgendwie 500 anderen und dann noch Medizinstudenten zusammen, weil, ich weiß nicht, ob es alle wissen, man hat einen riesengroßen Anteil quasi des Medizinstudiums da drin.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, habe ich mir gedacht.
Ja, also das ist echt, wir mussten trotzdem wissen, wie alle Organe funktionieren, wie der Verdauungstrakt funktioniert, wie, also alles, Anatomie bis ins kleinste Detail, ja. Wo ich mich manchmal echt gefragt habe, Haare raufend, warum ich das wissen muss. Aber im Endeffekt ist es total gut natürlich, den ganzen Körper zu kennen. Aber ja, also das ist meine größte Kritik, weil es einfach eh schon wenige von uns gibt. Der finanzielle Anreiz einfach ja auch nicht da ist. Ja. Also auf sämtlichen Ebenen wird es einfach komplett in Boden gestampft, das ganze Ding. Aber ja.
Oh, das ist immer diese sozialen Berufe, ne? Ich meine, mein Sohn, der Große, der wusste halt nach der Ausbildung nicht, was er machen sollte. Und er hatte mehrere Praktika in Kitas gemacht. Und ich so, ich werde Erzieher. Nee, warte mal, du kommst vom von der Realschule, dann kannst du erstmal keinen Erzieher lernen. Das geht schon mal gar nicht. Du brauchst Gymnasiumabschluss. Oder du machst jetzt erstmal einen sozialpädagogischen Assistenten und dann gucken wir mal weiter. Das heißt, der hat jetzt 5 Jahre lang, hat er nur gelernt. Also erst sozialpädagogischer Assistent, jetzt den Erzieher, hat das jetzt im Sommer abgeschlossen, alles cool. Aber ich denke auch so, das sind so Berufe, wir brauchen die einfach. Komplett. Und da darf das nicht so schwierig sein, diesen Beruf zu erlernen. Und das mit dem Finanziellen, da kommen wir auch später nochmal zu, da denke ich auch immer so, wir brauchen diese Berufe. Das kann keine KI machen, das sollte dementsprechend vergütet werden. Das ist einfach überlebenswichtig irgendwie. Und das wäre jetzt nämlich auch einer meiner Punkte gewesen, Anatomie. Das heißt, Anatomie ist ein Riesenpunkt natürlich. Ja. Du musst ja wissen, wie der Körper funktioniert, ne? Das kann ich mir schon vorstellen, aber das bockt ja dann auch.
Durch so eine Schwangerschaft verändert sich ja auch der ganze Körper. Ja, also absolut. Also da muss ich schon wissen, wie die Bauchspeicheldrüse funktioniert, warum die sich verändert in der Schwangerschaft, ne? Also Richtung
Gestationsdiabetes.
Warum man schöne Haut, manche kriegen schöne Haut, manche nicht. Mhm. Aber das war ein Pain, das zu lernen, aber ich finde, also mir fällt es immer leichter, wenn das alles einen Sinn ergibt.
Ja,
also wenn ich weiß, ne, das hängt ja alles sowieso miteinander zusammen, das ist das Gute daran. Mhm. Ist natürlich nur ein Pain, das erste Mal zu lernen.
Da kannst du mich richtig jagen mit sowas. Und jetzt hast du deine Ausbildung beendet, ne? Bist ja jetzt frisch gebackene Hebamme. Und das ist auch so, das ist schon eigentlich ein extrem frauenlastiger Beruf. So, ne? Ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, in Deutschland gibt es wahrscheinlich, kannst du an einer Hand abzählen wahrscheinlich.
Nee, nicht ganz so. Ich weiß auch die genaue Zahl nicht, aber es gibt schon, also es ist zweistellig noch, aber in den niedrigeren zweistelligen Bereichen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Nee, aber nicht ich mein, so viele. Ich kann, auf der einen Seite kann ich es ja komplett verstehen. Ich meine, was will ich denn als Mann? Ich kann ja, das tut jetzt bestimmt weh oder keine Ahnung was. Ein Mann wird ja das, was eine Frau bei einer Geburt durchmacht, niemals erleben.
Naja, aber es gibt ja auch Hebammen, die keine Kinder haben.
Ja, das stimmt.
Und
stimmt.
Das macht es sie zu einer schlechteren Hebamme, nur weil sie natürlich keine Kinder haben.
Ja, ich das stimmt nicht. Schon. Aber ich glaube, für viele Frauen ist es trotzdem einfach komisch, sich mit diesem Thema an einen Mann zu wenden.
Ist ja das gleiche Ding wie männlicher Gynäkologe.
Ja.
So.
Ja, oder
wenn man natürlich in die Ärzteschaft guckt, sind auch viele männliche Gynäkologen da. Mhm. Da könnte man natürlich genau das gleiche Argument
haben. Ja, nehmen. Stimmt schon. Aber ich denke mal, ein Gynäkologe ist für mich so praktisch veranlagt. So, weißt du, diese Anatomie so. Und ich finde, also in meinem Gefühl, hat eine Hebamme auch noch viel mehr mit Gefühl zu tun und mit dieser zwischenmenschlichen Verbindung. Ich weiß zum Beispiel dadurch, dass ich selber 2 Kinder habe, wie wichtig die Verbindung zwischen einer Mutter oder einer Familie und der Hebamme ist.
Ja.
Das ist ja wirklich, wenn du da jemanden hast, den du nicht magst, dem du nicht vertraust, keine Ahnung, dann ist das schon ein Thema. Und deswegen ist, glaube ich, Frauen können das einfach besser.
Kommt so auf die Frau drauf an, ne? Oder auf den Mann.
Ja, wahrscheinlich. So, okay, jetzt bist du, wie gesagt, frisch gebackene Hebamme. Und dann bist du jetzt erst an dem Krankenhaus geblieben oder warst du gleich freiberuflich? Wie hat das bei dir funktioniert?
Nee, also ich wusste durch die Ausbildung immer schon, ich will in die Hausgeburtshilfe. Das war irgendwie so mein Ding, da dachte ich, da fühle ich mich am aufgehobensten irgendwie. Und dieser klinische Laufweg, da muss man schon ein breites Kreuz haben, dickes Fell irgendwie und das durchziehen. Also man hat nur einen super kurzen, kleinen Zeitraum, wo man tatsächlich auch mal in die Außerklinik guckt und in die außerklinische Geburtshilfe. Im Vergleich natürlich zu dem klinischen Anteil. Und ich bin dann tatsächlich erstmal in der Klinik geblieben. Mhm. Und habe mich da auf 100% erstmal anstellen lassen. Die haben mich übernommen natürlich. Mhm. Die hatten auch Personalmangel damals.
Wundert mich ja jetzt gar nicht so.
So. Genau, aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, also ich bin im August 2020 dann fertig gewesen und habe mich direkt ab September sofort nächsten Tag, also quasi Freitag Examen gemacht, Montag habe ich angefangen oder Dienstag war das dann. Und lustigerweise hat dann am Donnerstag oder Freitag mal einer meiner besten Freundinnen geboren und das war meine allererste Geburt als ausgelernte Hebamme. Geil. Das war total schön. Und genau, ich habe dann aber schon so zum Winter hin gemerkt, boah, das ist so anstrengend. Und damals war halt so krasser Personalmangel, dass wir echt, es war Standard, dass wir eigentlich 3-4 Frauen gleichzeitig betreut haben. Und ich habe mich letzte Woche mit einer Freundin getroffen. Wir haben zusammen damals da gearbeitet in dem Krankenhaus. Und wir haben nochmal gedacht, ey, was wir da für Dienste geschoben haben. Mhm. Gottes Willen. So, und dann habe ich zum März, glaube ich, mich dann auf 75% reduzieren lassen und die Selbstständigkeit mit angefangen. Mhm. So, und das so ein bisschen ausschleichen lassen. Und dann habe ich schon im April schon gekündigt. Ja. Und dann, also für Ende August, also hatte noch echt lange Vorlauf und den brauchte ich auch. Und dann habe ich mich ab September dann eben, war ich 100% selbstständig und bin in die Hausgeburtshilfe gegangen.
Und im Krankenhaus stelle ich mir schon vor, dass das eine ganz andere Taktung ist.
Ganz anders.
Ja, das stelle ich mir an.
Da ist es halt, egal welches Krankenhaus man macht, also in welchem Krankenhaus man arbeitet oder wo man hinguckt, da wird halt nicht für die Frauen gearbeitet, sondern fürs System.
Ja, natürlich.
Und das ist, ja klar, es ist halt irgendwie ein wirtschaftliches Unternehmen, das muss funktionieren, das ist auch logisch. Ist halt nicht 1:1 übertragbar.
Man wird es nicht hören, aber der Hund, der träumt gerade und manchmal jagt er im Traum irgendwelche Kaninchen und der macht dann so ganz komische Geräusche. Also ihr werdet es nicht hören, aber falls wir es gerade komisch
gucken.
Das
klingt sehr lustig.
Ja, manchmal erschrecken wir uns richtig, wenn das nachts neben dir so passiert, dass er immer so und denkst so, oh krass, was hast du denn gerade? Und selbst wenn ich ihn jetzt anspreche, er wird nicht aufwachen.
Lustig.
Ja, und du bist jetzt von der Klinik weggegangen und Wie nennt sich das? Hausgeburtshebamme. Mhm. Das heißt, was muss ich mir darunter vorstellen? Also das geht um die Betreuung zu Hause oder um darum zu Hause
zu gebären? Ja, die Geburten zu Hause zu machen, genau.
Das ist ja, da wirst du wahrscheinlich mir gleich deine Meinung zu sagen. Das wäre ich bin so ein Sicherheitsmensch, was sich auch gerade bei Yoshi als extrem wichtig erwiesen hat, weil dieses Thema Sicherheit, ne? Dass wenn zu Hause was passiert, der Weg ins nächste Krankenhaus, man weiß halt nie, so eine Geburt, werden wir auch noch zukommen, ist ja kein Zuckerschlecken. Weder fürs Kind noch für die Mutter und für den Vater auch nicht. Und bei Yoshi war es zum Beispiel so, dass die Geburt war alles cool soweit. Aber dann hat er nachher einen Sauerstoffmangel gehabt. Nachher, als er schon geboren wurde, ist er so ein bisschen blau geworden und dann war es natürlich ganz gut. Von der Station direkt zur Intensivstation und dann lag er da auf der Frühstücksstation für ein paar Tage. Das war übrigens ein lustiger Anblick, weil Yoshi ist ein echter Propper gewesen. Ich glaube, der hat 4,5 Kilo gewogen, richtiges Riesenbaby. Ja. Und dann zwischen den ganzen Frühchen, weißt du, wo die so 2 Kilo wogen und denkst immer so, wow, krass, was hab ich für ein Riesenbaby? Mhm. Ja, und dafür wäre ich, glaube ich, einfach viel zu ängstlich gewesen. Warum hast du dich jetzt dafür entschieden, dass das Hausgeburt dein Weg ist?
Weil ich ein sicherheitsliebender Mensch bin.
Okay, das ist jetzt aber interessant. Das funktioniert in meinem Kopf jetzt nicht. Da lasse ich mich jetzt gerne überzeugen.
Meine Ansicht ist, ich finde es mutig, wenn Menschen ins Krankenhaus gehen für eine Geburt.
Okay.
Andersrum quasi. Ja. Natürlich, weil ich es hinter den Kulissen kenne und weiß, wie es im Krankenhaus so abläuft. Es gibt eine wunderbare Dokumentation dazu auch, die heißt Die sichere Geburt. Und da wurde eben beleuchtet, was macht eigentlich eine Geburt sicher? Geht 2 Stunden, glaube ich, oder über 2 Stunden, irgendwie so. Und da ist eben bei rausgekommen, dass es nicht die Maschinen sind und die ÄrztInnen, die im Hintergrund sind, sondern die kontinuierliche 1:1 Betreuung durch medizinisches Fachpersonal, aka die Hebamme zum Beispiel.
Ah, okay, ja, macht Sinn.
Und was viele vielleicht auch nicht wissen, wir machen in der Hausgeburtshilfe nicht einfach Räucherstäbchen, lustige Fruchtbarkeitstänze.
Ach doch, das dachte ich immer so, weißt du, so Klangschalen und so und alle sind so im Ski. Und
machen vielleicht welche auch hobbymäßig, aber wir nicht unter Geburt auf jeden Fall. Obwohl wir hatten bei einer Geburt, haben wir ein bisschen getanzt alle zusammen, weil die Mama ein bisschen im Kopf hing quasi und dann haben wir es ein bisschen bewegt und getanzt zusammen und danach hat sie wunderbar geboren. Aber wir sind komplett im Notfallmanagement ausgebildet und auch regelmäßig, ne? Weil das wollen wir natürlich auch, dass wir im Notfall, weil es kann, wie du sagst, natürlich immer mal was passieren, was vornherein natürlich nicht absehbar ist, aber das sind super wenige Sachen, aber da müssen wir natürlich agieren können, weil wir, also die Verantwortung verteilt sich halt nicht auf 10 Schultern, wie in einer Klinik, sondern auf 2 oder 4, wenn man zu zweit arbeitet. Genau, und das gibt einem natürlich super viel Sicherheit und natürlich waren da auch Sachen, nicht viele zum Glück, aber ein paar, wo das erforderlich war. Und wir haben ja einen Katalog für die außerklinische Geburtshilfe, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Also sowas wie Zwillingsgeburten zum Beispiel oder wenn ein Baby in Beckenendlage, also wenn eine Puppe unten liegt oder wenn die Mama einen Diabetes in der Schwangerschaft entwickelt hat oder, ne, oder irgendwelche Fehlbildungen.
Also so, ich sag mal Risikofaktoren.
Genau, Risikofaktoren, die sind halt ausgeschlossen. So, und damit hat man natürlich einiges schon mal ausgesiebt und die Creme de la Creme der Schwangeren da in der Hausgeburtshilfe sitzen und es sind ja oft auch Mehrgebärende, muss man sagen, die sich dann infolge einer traumatischen Geburt oder einer nicht so schönen Geburt einfach für die Hausgeburt dann entscheiden.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Also ich habe an die Geburt natürlich die Erinnerung, ne, was da alles passiert ist, aber auch so dieses, wenn du das Nebenzimmer dann gehört hast und da wurde geschrien und dann, wir lagen da so und denkst so, okay, krass, wow, was passiert da gerade? Also ich habe auch so viele lustige Erinnerungen. Ich weiß noch, ich habe Nadine bei der Geburt angelogen, weil sie war ja an diesem Wehenschreiber da dran und da gab es ja immer so eine Kurve, ne?
Ja.
Und sie hatte halt so die totalen Schmerzen und diese Kurve, die war schon echt so im oberen Bereich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich habe immer gesagt, nee, ist noch gar nicht so schlimm, du hältst das aus und da, weißt du, so schon Alarmstufe rot, so das müssen die Todesschmerzen sein. Und sie so, was ist das so schlimm? Ich so, nee, ist alles noch gut, entspann dich. Aber das, oh, also, und das ist auch als Mann, ich kenne ja nur die, also man fühlt sich ja komplett lost einfach. Ne? Man hat von nichts eine Ahnung, man kann nichts machen. Man steht einfach nur daneben und ist Teil dieses Wunders irgendwie. Ich weiß, das Kind kommt raus, mir war halt wichtig, dass ich die Nabelschnur durchschneide. Weißt du, das Kind hat noch gar nicht ganz rausgekommen. Ich möchte übrigens die Nabelschnur durch. Entspannen Sie sich, alles cool. Ich will noch gar nicht so weit jetzt auf dieses Geburtsthema eingehen, aber wann sucht man sich denn, das habe ich total vergessen, wann sucht man sich denn eine Hebamme? Weil, wie du ja schon sagst, wir haben ja Hebammenmangel und du bist ja auf Social Media sehr aktiv und da sagst du immer so, ich fahre jetzt zu einer Schwangerin, die, keine Ahnung, nächstes Jahr dann und dann ihr Kind erwartet. Wann ist denn der richtige Punkt, sich eine Hebamme zu suchen? Wahrscheinlich
beim Geschlechtsverkehr. Nein.
Okay.
Quasi ja, eigentlich schon.
Ja.
Also ich habe tatsächlich manche Wiederholungstäterinnen, wie ich sie so gerne nenne, die mir schreiben, du, wir würden es jetzt bald wieder versuchen.
Ja, halt schon mal
halt mir einen Platz jeden Monat mal frei, ich melde mich.
Ach krass.
So, das wird es mir am allerliebsten, aber wirklich den Tag, wo man diesen positiven Test in der Hand hält.
Dann.
Also bevor man eigentlich, ich bin oft die allererste, bevor es der Partner weiß, dass diese Frau schwanger ist, wenn sie gut gebrieft ist. Manche halten es leider erst beim ersten Gynäkologenbesuch, also den Tipp, sucht euch eine Hebamme. Und das ist natürlich viel zu spät, wenn die dann so in der 7., 8. Woche irgendwie sind. Das ist leider zu spät oft.
Oh, das ist ja crazy, ey. Und wie sucht man sich denn eine Hebamme? Gibt man dann einfach einen Hebamme, Google, Quickborn und dann guckt man dann.
Also das ist das Simpelste, glaube ich. So, also wenn man mich finden will, werde ich eigentlich sofort angezeigt, wenn man Hebamme Quickborn eingibt und ganz viele andere Kolleginnen, also ganz viele, eine Handvoll andere Kolleginnen noch. Es gibt aber auch eine Hebammen-Suchmaschine, die heißt Amelie. Amely.de, wie oft ich das am Tag sage. und da ist es quasi wie weiß ich nicht, wie Tinder für Hebammen, sag ich jetzt mal so. Also du gibst deine Postleitzahl ein, in welchem Radius du quasi,
Swipe, jupp, ne.
So soll es natürlich nicht sein, aber da kannst du halt deine Postleitzahl eingeben, dann wie viel das Kind du erwartest, was du brauchst, möchtest du einen Kurs suchen, suchst du Schwangerenbegleitung, Wochenbettbegleitung und da werden dir dann Hebammen angezeigt, die potenziell in der Zeit noch Kapazität haben.
Wow, ich kann mir das so vorstellen, ich gebe so meine Wünsche ein und dann so Suchergebnisse, 1.
Es werden tatsächlich sehr, sehr viele Hebammen dort immer angezeigt. Ich gucke immer mal rein, um auch zu gucken, welche Kolleginnen neu sind, mit wem man sich irgendwie vernetzen kann. Ich habe so ein Hebammennetz Quickborn ins Leben gerufen, wo wir uns alle jetzt regelmäßig sehen und einfach, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann aber auch, dass keine Angst haben muss, krank zu sein. Weil das ist ja immer das Größte in der Selbstständigkeit.
Wollte ich gerade sagen.
Genau, aber da werden zu viele Kolleginnen angezeigt auf Amelie und dann schreibt schon mal die Hälfte vielleicht gar nicht zurück, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr aktiv sind, es nicht gelöscht haben. Manche sagen, sie haben keine Kapazität mehr und dann bleiben die irgendwie so eine oder zwei Hebammen, die vielleicht sagen, ja, ich habe noch Zeit in dem Zeitraum. Und dann ist die Krux aber, dass in der Gebührenverordnung für die Hebammen immer nur vorgesehen ist, dass ein Vorgespräch abrechenbar ist durch die Krankenkasse für die Hebamme. Das heißt, wenn eine Frau zwei Hebammen kennenlernen möchte, weil sie guckt, mit welcher sympathisiert sie besser vielleicht, muss sie das eine privat zahlen.
Da kann ich schon wieder nur mit dem Kopf schütteln.
So. Also es soll ja nicht so ein Hebammen-Casting werden, dass man sich da so 20 Hebammen einlegt, nicht, aber ich finde schon, das muss einfach passen.
Ja, natürlich, das muss ja auch passen.
Und das sage ich im ersten Gespräch immer, das steht in meinem Behandlungsvertrag, dass es keine Kündigungsfrist gibt und beide Parteien ohne Einhaltung eben dieser irgendeiner Frist den Vertrag kündigen können, weil das super wichtig ist, dass es einfach passt.
Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie entscheidest du denn, wen man nimmt oder lehnst du auch Leute ab, wenn du sagst, okay, ich merke, das passt nicht. Ist wahrscheinlich dann so ein persönliches Gefühl.
Ja, ist tatsächlich mir jetzt noch nie passiert. Ja. Natürlich hatte ich Familien, mit denen ich mehr sympathisiert habe und mit welchen, mit denen ich überhaupt nicht sympathisiert habe. Aber da habe ich dann meinen Job gemacht und die medizinisch versorgt sozusagen und bin wieder gegangen. Aber ist es Kolleginnen eher passiert, wenn Termine nicht eingehalten wurden oder Ratschläge erfragt wurden, dann aber nichts dazu umgesetzt wurde und beim nächsten Termin aber immer noch beklagt wurde und gesagt, ja, ChatGPT hat aber gesagt oder meine Schwiegermutter hat gesagt, dann denkt man sich natürlich so, okay, warum fragst du mich? Also
Ja, aber man hat keinen gesetzlichen Anspruch, sag ich mal, auf eine Hebamme irgendwie, wenn, okay, also ich sag mal, ich bin jetzt, ich habe gar keine Ahnung von nichts, ne? Und wir sind jetzt in der ersten Schwangerschaft irgendwie. Wir sind gerade irgendwie aus der Schule raus und sind noch total unbelesen, was das Leben angeht. Und haben, unser Bauch wird immer dicker. Und dann stellen wir irgendwie fest, krass, wir brauchen ja theoretisch auch jemanden außerhalb der Frauenärztin, die uns da vielleicht zur Seite steht. Da gibt's da irgendwie einen Notfallplan oder so? Oder gibt's so ein Kontingent an Leuten, die jetzt sagen, okay, alles klar, die stehen im Notfall zur Seite?
Nee. Nein, also es gibt die frühen Hilfen. Da war ich gerade eben bei einer Familie, die durch die frühen Hilfen vermittelt wurden. Die klappern jede einzelne Hebamme ab, die sie auch im Internet finden, die halt gelistet sind. Also wir müssen, sobald wir uns als freiberuflich melden, werden wir gelistet in der Liste vom GKV, vom Spitzenverband der Krankenkassen, der gesetzlichen. Und die telefonieren jede einzelne ab, beschreiben die Situation und in der Hoffnung, dass da jemand ist, die den Familien helfen kann.
Boah, das ist... Ja, da haben wir, weiß ich nicht, ob es nur ein deutschlandweites Problem ist oder ein weltweites Problem. Also bestimmte Sachen, Therapieplätze für, was weiß ich, Logopädie, keine Ahnung was. Da bist du ja nur am Telefonieren und dann ja, nächstes Jahr, September vielleicht so. Und ich meine, in vielen Fällen ist es halt schwierig, da sich Zeit zu lassen, sage ich jetzt mal.
Ja, voll.
Das
ist tatsächlich gar nicht geregelt und wir sind halt so wenige, dass es echt...
Ja, kannst alles sagen, ich piep hier nichts raus. Wir haben so viel schlimmere Wörter hier gesagt. Und das heißt, du machst jetzt hier Hausgeburten, Hausbesuche und all sowas.
Nicht mehr. Hausgeburtshilfe mache ich nicht mehr. Das habe ich damals gemacht. Und der Zeitstrahl war vielleicht ein bisschen doof geplant, aber als ich schon gekündigt hatte, kam mein jetziger Freund und Partner ins Leben. Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, das klappt. Also,
Das passt.
Ne? Das ist mein Topf zu meinem Deckel. So, ne?
Sehr gut.
Und dann, ich hatte ja Anfang April schon gekündigt, 2021. Und dann haben wir uns Ende April kennengelernt und im Mai, glaube ich, das erste Mal darüber gesprochen, dass wir beide Kinder wollen und auch lieber gestern als heute. Also so. Und dann haben wir tatsächlich aufgehört zu verhüten.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Ratzefatze.
Ja,
so.
Kann man mal machen.
Durch meine persönliche Diagnose der Endometriose und Adenomiose.
Das ist sehr gut, dass du solche Begriffe sagst.
Das ist die zweithäufigste gynäkologische Krankheit für Frauen. Also müssen wir nicht ins Detail gehen, könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Aber es macht es manchmal schwierig, schwanger zu werden.
Okay, alles klar.
Mhm. So. Und okay, Frucht, also es behindert teilweise die Fruchtbarkeit. Und
okay.
Da ich schon jahrelang mich vor so einer Operation gedrückt hatte, obwohl meine Gynäkologin immer sagte, mach es. Mhm. So war ich immer so, oh nee, dann nochmal voll Narkose und so. Und ich hatte da einfach Schiss vor. Mhm. Ja, und dann hat es irgendwie den zweiten Monat in Folge nicht geklappt, was völlig normal ist. Und alles noch im Rahmen, war ich aber in meinem Kopf so, oh mein Gott, das wird nie klappen. Ich werde die einzige Hebamme auf der Welt sein, die keine Kinder kriegen kann. Und das, also, naja, man ist halt so in seinem Gehirn.
Ja, natürlich, Kuckuck, klar.
Ne? Und dann habe ich auf kurzem Dienstweg im Albertin-Krankenhaus gesagt, ey, könnt ihr mich operieren? Ich habe akuten Kinderwunsch. Und dann hat das relativ schnell auch geklappt, dass die mich operieren konnten. Und genau, Mai war der erste Monat und dann bin ich im September schwanger geworden. Crazy. Wenn wir uns aber erinnern, die Leute, die aufmerksam zugehört haben, ab September war ich 100% selbstständig in der Hausgeburtshilfe.
Ja, sehr gut.
Ja, meine Eltern, vorne ran mein Vater, Bankkaufmann seines Zeichens, war dann so, wie könnt ihr das machen? Wie könnt ihr jetzt versuchen? Geh doch zurück ins Krankenhaus, lass dich da wieder anstellen. Und so, ich so, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Das ist so eine Belastung und dieser Schichtdienst und diese Frequenz an Frauen einfach. Ja, und dann bin ich selbstständig geblieben und direkt im ersten Monat schwanger geworden. Das war dann so, wie es war. Und wir haben uns natürlich mega gefreut. Das Einzige war halt natürlich, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie klappt das? Wie ist denn das eigentlich mit Elterngeld? Wie viel bekomme ich eigentlich? Und so, ja. Und demnach kenne ich die Hausgeburtshilfe nur mit dicken Bauch.
Witzig.
Ja.
Okay, und Hausgeburtshilfe machst du jetzt nicht mehr?
Genau, ich habe dann im Juni 22 meinen Sohn geboren, habe bis Februar 22 Hausgeburten gemacht, also nur eine kleine Zeit, quasi den Zeh einmal reingedippt und geguckt und bin dann 23, also ein Jahr nach der Elternzeit, wieder in die Freiberuflichkeit gestartet, aber ja, Hausgeburtshilfe geht ja mit einer 24/7 Rufbereitschaft einher und mein Freund ist auch 100% oder war zu dem Zeitpunkt bestimmt noch 150% berufsbedingt eingespannt und das war überhaupt nicht möglich da. Und ich von meinen Ressourcen auch gar nicht, ne?
Also, nee, wieso, wenn man
das Kind hat ja sehr lange nicht geschlafen.
Kenne ich gar nicht.
Also, ich glaube, mit 22 Monaten hat er das erste Mal so 2 Stunden am Stück geschafft.
Mit 22 Monaten?
Ja. Also, wir haben sehr lange Schlafmangel gehabt, deswegen war ich
das
überhaupt.
Ist crazy.
Wie soll ich überhaupt mit diesem Brain arbeiten, was komplett Matsch eigentlich war? Ja, deswegen, noch eine 24-Stunden Rufbereitschaft drauf zu werfen, wäre, glaube ich, fatal gewesen für alle Beteiligten.
Boah, das ist ja, toi, toi, toi. Yoshi hat auch nicht viel geschlafen, aber wenigstens immer. Und ich erinnere mich dran auch, es gibt ja so Regeln, sage ich jetzt mal. Wenn man ein Kind bekommt, ne, dann gibt es ja so Regeln in dieser Gesellschaft, Sachen, die du niemals machen darfst und so, ne? Und manche Sachen auch so ein bisschen veraltet. Und ich weiß noch, eine Regel, die uns damals immer gesagt wurde, Kinder müssen auf dem Rücken liegen, keine Ahnung, wie auch immer. Und Yoshi war einer, der hat sich immer selber wachgeboxt. Der ist gerade eingeschlafen, dann hat er gezuckt, hat sich selber ins Gesicht gehauen und dann war er wieder wach. Und es jedes Mal, und da meinte unsere Hebamme so, ja, legen Sie ihn noch auf den Bauch. Und wir so, was?
Das ist verboten.
Das ist aber verboten. Das steht hier, ne? Und sie sagt, nein, legen Sie ihn auf den Bauch, Kopf zur Seite. Und dann lag der da und der hat gepennt. Und ich dachte so, wow, crazy. Mhm. Aber hätte sie das nicht gesagt, dann hätte der sich wahrscheinlich, würde er sich jetzt noch wachboxen. Und das war für uns so ein Gamechanger, weil du bist halt so unsicher. Ich meine, es war für uns beide nicht das erste Kind, ne? Aber trotzdem bist du, was manche Sachen, weil es gibt ja so viele Mythen, was so Kinder angeht. Du als Hebamme wirst du wahrscheinlich bei ganz vielen mit dem Kopf schütteln, aber da dachte ich so das erste Mal, danke ey für diesen Tipp, das Kind schläft, wir haben ein
manchmal
bisschen
mehr Ruhe. Manchmal braucht es nicht viel, oder?
Ja, ehrlich, und weißt du, du hängst da natürlich schon so, okay, ich könnte ihn festbinden, könnte ihm hier, keine Ahnung, kleine Hanteln in die Hand legen irgendwie, nee, aber.
Also man muss natürlich der Vollständigkeit zu sagen, dass die Bauchlage, da ging es wahrscheinlich, als ihr beraten wurde, dass er auf dem Rücken schlafen soll, um die plötzliche Kindstodprophylaxe. Genau, um die Sitzprophylaxe. So. Und da ist natürlich klar, wenn ihr selber schlaft, ist es in den ersten Monaten, wo die Kinder einfach ihren Kopf noch nicht selber heben können, schon eine Gefahr, wenn das Kind sich auf den Bauch dreht und dann halt mit dem Kopf in einer Matratze liegt oder in einem Kissen oder einer Decke oder was auch immer, was halt alles nicht im Kinderbett dann liegen soll und sich nicht wegdrehen kann und dann ersticken die Kinder. Das ist nicht plötzlicher Kindstod, das ist Ersticken, aber es wird halt in der Prophylaxe immer erzählt, weil man ja früher herausgefunden hat, dass viele Fälle, die unter plötzlichem Kindstod gelaufen sind, einfach Erstickungstode waren. Ne? Deswegen wird das halt immer aufgeklärt. Das wäre mir wichtig, nur noch dazu zu sagen, ja, nein, wenn man dabei ist.
Legt eure Kinder jetzt nicht alle auf den Bauch. Ne? Also,
dürft ihr tagsüber, bitte, legt eure Kinder auf den Bauch, dass sie auf dem Bauch schlafen, das mögen die total gerne. Mhm. Ist auch gut für die Verdauung, aber man muss halt dabei sein und einen Blick drauf haben. Mhm. So. Aber die pennen meistens besser. Oder man macht so leichtes Pucken in der Nacht.
Ja, dass du so ein Kokon
nachhast. Dass die einfach, ja, also jetzt nicht doll, die Hüfte muss schon mobil bleiben und die Beinchen, aber dass so ein bisschen diese Arme und dass dieser Moro-Reflex, ne? Dieses, dass die halt so.
Ja,
so
dieses, wow, krass.
Dass das nicht ausgelöst wird, sondern dass sie so ein bisschen.
Okay, und wenn du jetzt ja diese Hausgeburtsgeschichte, was machst du denn jetzt? Wie sieht denn jetzt dein Alltag aus? Außer dass du den ganzen Tag von A nach B fährst und Leute besuchst.
Das ist basically, was ich mache. Nein, ich mache alles drumherum.
Ja.
Von Schwangerschaft feststellen. Also auch schon vor den GynäkologInnen nehme ich zum Beispiel Blut ab, kann den Mutterpass ausstellen, mache natürlich meistens im Wechsel mit den GynäkologInnen die Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft. Ich gebe Geburtsvorbereitungskurse. Mhm. Ich bin ab Dezember dann oder Ende Dezember Beckenbodentrainerin. Mhm. Das heißt, ich mache in der Schwangerschaft Beckenbodenkurse. Mach dann Rückbildungs-Yoga-Kurse, Beckenbodenkurse für nach dem Rückbildungskurs. Und Wochenbettbetreuung natürlich ganz klassisch. Ja.
Also Wochenbettbetreuung ist das, wenn die Kinder geboren
werden. Wenn die geboren werden und ich dann nach Hause kommen. Die ersten Wochen.
Also machst du jetzt quasi so Geburten, bist du jetzt denn eher weniger am Start?
Ja, gar nicht.
Gar nicht mehr.
Also ich begleite Freundinnen, es sind jetzt sehr viele Freundinnen von mir schwanger gerade. Und
die begleite ich als Begleitperson. Wollte gerade sagen, du bist ja auch in einem Alter, wo Schwangerschaft jetzt ja gerade wahrscheinlich oder Kinder kriegen bei vielen Damen ganz oben auf der Wunschliste steht.
Genau.
Und vermisst du das manchmal so ein bisschen?
Geburten?
Ja.
Nur die romantische Vorstellung der Geburt. Die Realität sieht ja anders aus und Geburten sind total
stressig.
Nicht planbar. Ja. Und die Arbeit verlangt unheimlich viel eigene Ressourcen ab. Und ich bin letztes Jahr vom November bis dieses Jahr April nochmal in der Klinik gewesen, weil ich dachte, ach, ein bisschen mehr Planbarkeit ist vielleicht ganz nett im Leben mit Familie und so. Hab dann gemerkt, oh nee. Also erst ein Schichtdienst war für uns ein bisschen schwieriger umzusetzen tatsächlich. Und es war mir zu wenig Geld für die Arbeit, muss man auch ganz ehrlich so sagen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich die Ressourcen nicht mehr habe, die ich vor 3 Jahren hatte. Das ist auch klar, glaube ich, oder vor 4 Jahren. Aber da habe ich nochmal gemerkt, boah, wie krass, ja, ressourcenlastig das einfach ist, wie viel man von sich selbst körperlich, aber auch natürlich mental in diese Geburtshilfe gibt. Weil man ja natürlich das beste Outcome für alle schaffen möchte. Und das ist schon mal gar nicht möglich, finde ich, wenn man 2 Familien gleichzeitig betreut oder mehr. Mhm. Aber in dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, ist echt, muss man jetzt toi 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 sagen, dank der neuen Leitung, die ich zutiefst liebe, die mich bei meiner Geburt auch begleitet hat, über 80% 1:1 Betreuung möglich geworden.
Okay. Ja, ich stelle mir das gerade so vor, ich weiß gar nicht, ob es bei uns so war, wenn du so einen Schichtwechsel innerhalb deines Geburtsvorgangs hast, weißt du, du hast da die ganze Zeit, keine Ahnung, Schwester Martina so 5 Stunden und bist ja sowieso total mit der Situation überfordert, auf einmal kommt da Schwester Bettina Hebamme Bettina, keine Ahnung, und denkst so, hä, was, wie, wo, und dann, das ist ja für die Leute dann auch vielleicht manchmal ein bisschen komisch irgendwie.
Ja, es war schade, wenn du mit der vorher total harmoniert hast und dann eine neue kommt. Manchmal ist es auch gut, natürlich, wenn man mit der davor vielleicht nicht so harmoniert hat, wie mit der, was weiß man natürlich nicht, ne?
Also unsere Hebamme damals im Krankenhaus, die war top, das weiß ich noch. Wir hatten eine Situation, das weiß ich noch, Nadine hatte irgendwie so Zwischenblutung, keine Ahnung, und dann sind wir halt auch ins Krankenhaus gefahren. Und Nadine hat, das galt als Schwangerschafts, Risikoschwangerschaft, das Wort habe ich gesucht, weil sie halt schon über 35 war. Und,
gefährlich, ja.
Ja, richtig gefährlich. Dann hatten wir so einen Arzt und wir hatten wirklich alle Tests gemacht, die man so machen konnte. Ne? Mhm. Und er guckt sich dann diesen Test an und dann so, haben Sie den oder den Test gemacht? Und wir so, ja, wieso? Ja, nee, wollte ich nur mal fragen. Und wir so, oh, Alter. Und dann guckt er weiter. Oh, was? Oh? Ja, nee, ich habe mich nur, denkst du, Alter, bisschen mehr Empathie wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber der Typ hat uns so vorsichtig, ich meine, im Endeffekt war alles cool.
Ja.
Aber das war auf jeden Fall eine interessante
Begegnung.
Genau. Und okay, jetzt suche ich mir, oder jetzt haben dich die Damen gefunden, so als Hebamme, wie viele Patientin klingt ja richtig falsch.
Klientinnen
oder werdende Mütter. Wie viele werdende Mütter kann man denn zurzeit betreuen? Also wie viele Klientinnen hast du so um und bei?
Das hat ein paar mehr Faktoren. Das könnte ich jetzt nicht so simpel beantworten. Okay. Aber es kommt natürlich in erster Linie auf die Zeit an, die du arbeiten kannst.
Warte, jetzt kommt das Thema Mathe wieder. Deswegen haben wir Mathe studiert. Damit
ich mir ausrechnen kann.
Summe X, also Patient Y mal T gleich
das
Zeit.
Das habe ich schon nämlich schon mal falsch gemacht, weil als ich in der Elternzeit war und mir überlegt habe, wie viel Kapazität habe ich denn? Wie habe ich denn eigentlich vorher gearbeitet? Habe ich jemals gearbeitet? Also das war völlig absurd, jetzt wieder arbeiten zu gehen nach der Elternzeit. Ich habe mich völlig fehlkalkuliert und habe viel zu viele Frauen angenommen. Und dann gebären die auch alle nicht, wann die sollen, ne? Die halten sich ja alle nicht an diesen Termin.
Das ist ja schon mal die größte Frechheit überhaupt. Frech. Ne?
Und dann hatte ich so 5 bis 6 Frauen pro Monat angenommen. Und in dem einen Monat, das war noch Februar 24, das war der schlimmste Monat ever. Und da hatten nämlich 3 Frauen aus dem Januar und 3 Frauen aus dem Februar, aus dem März im Februar geboren.
Das ist ja eine Frechheit.
Und dann hatte ich 9 Frauen im Februar und von 8.30 Uhr bis 15 Uhr Zeit.
Oh, das ist knackig.
Das ist sehr knackig und habe ich überhaupt nicht geschafft. Mhm. So, das heißt, da war sehr oft meine Schwiegermama, die, ich liebe sie, die sehr involviert war und ist nach wie vor, die ja unseren Sohn dann sehr oft von der Kita abholen musste und betreuen musste. Ja, und jetzt ändert sich ja wir kriegen ab 1.11. eine neue Gebührenverordnung. Weiß nicht, ob du das in der Recherche, ob du darüber gestolpert bist, wo sich...
Ja, habe ich.
Ja, genau.
Bitte jetzt nicht bei YouTube gucken, ich lüge schon wieder.
Da ändert sich einfach in der Betreuung ein bisschen was, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt und wie wir bisher bezahlt wurden, ist, dass wir mit Pauschalen bezahlt wurden. Mhm. Das heißt, pro Wochenbettbesuch haben wir, jetzt sagen wir mal, roundabout 40 Euro brutto bekommen. Mhm. Da haben sich dann mal schlaue, matheaffine Kolleginnen mal hingesetzt und mal gerechnet, wie viel eigentlich übrig bleibt. Und es sind roundabout 10 Euro netto.
Das ist gut.
Für einen Besuch. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange eure Hebamme da war bei einem Besuch. Ich bin schon echt beim ersten Wochenbettbesuch bestimmt 1,5 bis 2 Stunden da. Mhm. 1,5 wahrscheinlich eher. Mhm. Und dafür dann so 10 Euro netto zu kriegen.
Gut, das lohnt sich ja richtig. Du Mensch, du hast
macht
ja fast,
richtig Spaß.
Hast schon fast einen Döner bezahlt.
Ja. So, und ja. Also das war schon echt eine krasse Zeit und habe ich mich einfach ein bisschen verkalkuliert und jetzt eben ab 1.11. sieht die Planung ein bisschen anders aus, dass man eher auf Qualität als auf Quantität geht, weil vorher hast du eine Pauschale bekommen, da war es wichtig, dass du viele Frauen schnell, also wie beim Arzt ja auch, viele Klientinnen schnell eben betreust und ja, jetzt, und da bin ich sehr froh drüber, weil es meiner Arbeitsweise ein bisschen entgegenkommt, rechnen oder dürfen wir dann müssen wir alle beginnenden 5 Minuten abrechnen.
Ah, ja, macht ja total Sinn.
Ist aber ein Problem dabei, weil wir müssen, also wir haben vorher diese 40 Euro ungefähr bekommen brutto.
Ja.
Wir müssten jetzt mindestens 36 Minuten bei der Frau sein, um mindestens auf den alten Satz zu kommen.
Ah.
Jetzt denk aber mal an Dritt-, Viert-, Zehntgebärende, die den Dreh so ein bisschen raushauen.
Wollte
gerade
sagen, was willst du denen denn noch erzählen?
Wissen, worauf sie achten müssen beim Stillen und so weiter und eigentlich nur jemanden brauchen, der das Kind einmal wiegt vielleicht und nach der Gebärmutter und der Blutung für einen selbst checkt. So, das ist halt schon, muss man echt sagen, einfach sind die schnelleren Besuche, die vielleicht sogar in 20 Minuten um sind. Da verlieren wir Geld.
Oh, das ist ja schon wieder, warum? Oh, das ist auch.
Dann dürfen wir auch zum Beispiel keine SMS mehr abrechnen ab dem 1.11. Und das ist mit einem Hauptpunkt meiner Arbeit. Einfach nur mal kurz ein Foto vom Bauchnabel schicken oder hey, die Windel von so und so sieht so und so aus. Ist das okay? Oder können wir bis morgen warten? Wir haben
du hast also ganz viele Kacki-Fotos auf deinem Handy?
Nee, ich sag mal, bitte keine Fotos schicken. Bitte. Ich habe auch mit meiner Hebammennummer kein WhatsApp.
Ja.
Aber dank iMessage kann man ja trotzdem Fotos schicken.
Ich mach mal FaceTime. Guck mal hier in die Windel rein.
Ja, dann sind die Eltern ja auch so, die halten dann natürlich nicht den Intimbereich ab, sondern machen nur die Windel
super,
auf und fotografieren in den Intimbereich des Kindes.
Leute.
Das kann ganz schnell, kann ich 1000-mal sagen, ich bin Hebamme, wenn irgendwas kontrolliert wird von mir.
So. Genau. Warum haben Sie 47?
Das kann mal ganz schnell, glaube ich, komisch enden. Und ich will das auch nicht. Ich will das nicht auf meinem Handy haben.
Nee, muss auch nicht sein.
Ja, deswegen, aber es wird erst ein Telefongespräch, kann man abrechnen, ab 5 Minuten bis maximal 10 Minuten. Aber wie lange telefonierst du, wenn du mich fragen möchtest, wie die Windel deines Kindes aussieht? Das sind wahrscheinlich 2 Minuten.
2 Minuten, ja.
So. Und deswegen, das können wir halt leider nicht mehr abrechnen. Da sind sich viele noch nicht einig, wie sie es machen.
Oh Gott, das ist so schade, dass durch solche Bürokratien, dass da einem so viele Steine in den Weg gelegt werden.
Ja.
Weil im Endeffekt, ihr macht ja einen wichtigen Job irgendwie.
Finde
und wenn
ich
man sich,
auch.
Wenn man denn da so viel Zeug noch rum und das ist ja
Todes. Also die Bürokratie dahinter ist echt, als ich die Hausgeburtshilfe gemacht habe, das hört man ja immer. Also wenn ihr irgendwer irgendwo, wo ich fremd bin, hört, ich bin Hebamme, dann sofort so, ah ja, schön, aber es war doch so schwierig mit den Versicherungen, oder? Mhm. Und dann immer so, ja, das habe ich schon sehr oft beantwortet, diese Frage. Das gilt für die außerklinische Geburtshilfe. So, mhm. Und da habe ich dann vor ein paar Jahren 11.000 im Jahr gezahlt für die berufshaftliche Versicherung für die Geburtshilfe. Die ist mittlerweile bei, glaube ich, über 13.000 Euro und steigt natürlich. Es gibt natürlich von der Regierung einen Sicherstellungszuschlag, wo man so, ich glaube, 60% roundabout von der Regierung dann wiederbekommt. Aber es ist mit unheimlich viel Papierkram verbunden, diesen zu beantragen. Ja, also es ist alles immer nicht so einfach. Und es wird halt auch nicht einfacher gemacht. Also wir werden, so habe ich so ein bisschen das Gefühl, politisch echt ausgemerzt, nach und nach.
Ja, und dann wundert man sich, warum das nachher irgendwann keiner mehr machen möchte. Weil ja, es gibt
gar keinen Anreiz.
Ja, es ist ja nicht mehr dieser romantische Gedanke, ich gehe mit meiner Ledertasche irgendwo hin, habe da mein Horcher da drin und erzähl mal ein bisschen lustig was. Ja. So wie man das auf den Fotos bei Instagram kennt, eine lachende Mutti und so, genau.
Ja.
Ah, das ist ja...
Ich hatte einmal eine Fotografin, die mich begleitet hat für ein Projekt. Das war eine ehemalige Klientin von mir und die meinte, die ist Fotografin und wurde für so ein ganz, ganz tolles Projekt angenommen. Und sie hat sich entschieden, dieses Projekt, was in Berlin ausgestellt wurde, den Hebammen zu widmen, da denen eine Stimme zu geben. Mhm. Und das fand ich natürlich mega toll. Und dann hat aber ihr Mentor gesagt, irgendwann zu Recht, ja, aber die Antonia, die lacht ja immer auf jedem Bild. Wir müssen doch irgendwie einfangen, warum. Diesen
Realismus.
Ja, wie willst du das machen? Soll ich jetzt so raufend am Schreibtisch irgendwie sitzen?
Ja.
Und
weinend über den Papierkram, ja.
Weinend meinen Kontostand angucken. Das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Aber ich glaube, alle Hebammen, die ich kenne, und die so die Ausbildung mit mir gemacht haben, haben das mit Herz gemacht und weil sie es gefühlt haben, dass es ja eine Art Berufung ist.
Mhm.
Was nicht heißt, dass wir dafür nicht bezahlt werden sollen.
Ja, ja, natürlich.
Ich habe genauso eine Familie, die ich ernähren muss. Mein Freund studiert jetzt gerade. Das heißt, das ist natürlich nochmal was anderes.
Ja. Aber das ist schön, wie du es sagst, so, das ist eine Berufung. So, ich glaube, ne, das ist ja... Was du dir nicht einfach, ja, ich werde jetzt einfach mal Hebamme, das ist schon was du fühlen.
Also wir hatten
musst.
Auch manche dabei in der Ausbildung, die dachten, ach, Hebamme oder Kinderkrankenschwester oder so, waren sich nicht so sicher. Die sind alle, haben nicht bis zum Ende mitgemacht, weil es eine saukrasse Ausbildung ist. Mhm. Da muss man wirklich tough sein und sich zusammenreißen irgendwie und durchhalten.
Das erinnert mich so ein bisschen, ich habe ja meinen Zivildienst damals im Krankenhaus gemacht.
Ah, ja.
Und ich habe auch gesagt, weil das war genau die Zeit, in der mein erster Sohn geboren wurde. Mhm. Ja, ist schon 22 Jahre fast her. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich habe gesagt im Krankenhaus beim Gespräch da, ich so, ich mache alles bis auf Kinder. Kinder kann ich nicht. Ne? Mhm. Wenn alte Leute da weinen und so, komme ich super mit klar. Aber kleine Kinder, habe ich gesagt, das kann ich einfach nicht. Und da war ich nämlich auch bei ein, zwei Geburten, weil nichts zu tun gehabt. Und dann
wird man so reingestellt.
Ja, kannst du nochmal gucken. Ja. So. Und dann es war für mich total emotional. Irgendwie habt auch ganz viel gelernt. Aber wo du das gerade sagst, da waren halt auch, in den OPs standen halt die Azubis teilweise. Und denen ist allen teilweise, also nicht bei Geburten und so, aber bei Operationen so schlecht geworden. Ja. Und die wussten dann gar nicht, worauf sie sich da überhaupt einlassen. Ich dachte so, oh ja, krass. Ne? Ich fand es immer ganz, ganz interessant alles. Ich so, oh, so funktioniert also eine Hüfte, wenn sie neu operiert wird. Krass, ne? Was für eine Schlachterei. Ja, total spannend alles.
Ich fand das auch immer mega spannend.
Ich fand das ultra spannend. Also,
ich bin aber auch ohnmächtig geworden, fast. Echt? Bei meiner ersten Geburt als Praktikantin. Da war ich gerade mal 18. Und ich bin leider so irgendwie ein paar Tage nach den Herbstferien 18 geworden.
Ja.
Und ich hätte gerne die Herbstferien schon mal genutzt für ein Praktikum, weil ich so heiß drauf war. Und dann bin ich leider erst ein paar Tage später. Das heißt, ich musste dann die Winterferien dafür nutzen und war dann über Heiligabend, Feiertage und Silvester in der Klinik. Und die allererste war dann am zweiten Praktikumstag. Am ersten war irgendwie nicht los. Und dann wurde ich da so reingestellt morgens um 6. Ich hatte schon gefrühstückt, daran lag es nicht. Aber dann war so, ja, die und die Hebamme hat jetzt Geburt, Kreißsaal 3, rein da. So, und dann wurde ich da auch so reingestellt. Und diese Frau brauchte leider eine Ausschabung, weil die Plazenta nicht kam. Also die Plazenta musste einmal manuell gelöst werden. Ich hatte in meinem Leben noch nie zuvor Blut gesehen. So. Und das ist natürlich.
Das ist ja dann genau das.
Außer, Licht. Ne?
Ja, so eine Plazenta, da ist ja gar nicht viel Blut mit bei. Das ist ja.
Und dann stand ich da morgens um 6, wirklich gerade Dienstanfang. Es war noch die Nachthebamme, die drin war.
Ja.
So. Und dann die Frau war unter Vollnarkose. Und lag auf dem Bett, war, wie im gynäkologischen Stuhl.
Ja, ja.
Und dann haben die ausgeschabt und für mich kamen literweise Blut aus dieser Frau raus. Es ist ja eigentlich gar nicht so viel. Aber für mich. Und dann stand ich so daneben und die Hebamme sah nur, dass ich so, so mich langsam von ihr fortbewegte. Und sie dann so, oh ja, dann leg dich mal hin, Beine hoch. Und dann war ich natürlich für den Rest des Praktikums die Hebamme, die umgekippt ist.
Oh nein, oh nein.
Haben sie alle natürlich saulustig gemacht drüber, ist ja auch irgendwo funny, aber das ist halt nicht ohne.
Nein, ey, ganz ehrlich.
Ich bin danach nie wieder umgekippt. Also das, ja.
Ja, es ist,
ich war nicht vorbereitet drauf und es war 6 Uhr morgens.
Das hat also mir keiner gesagt, dass das was mit Blut zu tun hat da. ja, spannend auf jeden Fall. Ich habe mir mal eine Frage aufgestellt, die ich irgendwie ganz interessant fand. Zum Beispiel, hat sich dein Beruf nach der Geburt deines eigenen Sohnes geändert? Also hat sich da für dich irgendwas geändert, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich kann da mehr mit relaten, wie du dich fühlst oder ich habe es ja jetzt selber durchgemacht, so, ja. Ne? Hat sich da, ich meine, bei dir ist es ja so, du bist ja relativ, also du bist ja auch noch voll jung, sage ich jetzt mal. Du hast ja noch nicht jetzt schon 20 Jahre gearbeitet und sagst so, jetzt kommt der Schalter.
Ja,
aber hat sich das trotzdem irgendwie verändert für dich?
Schon. Also ich finde nicht, dass eine Hebamme selber Mutter sein muss, um eine gute Hebamme zu sein. Das finde ich nicht. Ich würde auch sagen, ich war vorher eine gute Hebamme. Es verändert für die Frauen und für die Paare ganz viel. Also die Frage ist nicht angebracht, aber sie wird sehr oft gestellt, ob ich selber Kinder habe. Ich persönlich finde sie nicht schlimm, aber ich habe natürlich auch keinen, das ist kein Triggerpunkt für mich.
So, aber kann ja ein Triggerpunkt sein für
andere. Es kann ein Triggerpunkt sein, weil es natürlich Hebammen gibt, die keine Kinder kriegen können oder es gerade versuchen, gerade eine Fehlgeburt, was auch immer. So. Und für viele Paare ist es so ein bisschen, du hast das selber ja schon durch, dann vertraue ich dir mehr, was auch nicht richtig ist. Aber ich kann schon bei einigen Themen natürlich aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, das und das hat bei uns funktioniert und das nicht, weil nicht jeder ist natürlich gleich irgendwie. Und gerade in den Geburtsvorbereitungskursen finden die das sau interessant, natürlich von der Hebamme, die vorne sitzt, die eigene Geburtsgeschichte irgendwo zu erfahren und zu wissen, dass es halt bei Hebammen nicht lehrbuchmäßig alles ist, sondern natürlich auch anders laufen kann, als man sich das so wünscht. Aber ich kann für mich sagen, dass ich es einfach alles besser empfinden kann. Schon. Also, weil ich einfach weiß, wie es sich angefühlt. Ich kann mich erinnern, ich könnte dir jetzt nicht erzählen, wie sich eine Wehe anfühlt. Keine Ahnung. Ich kann mich auch an keine Situation erinnern, wo mein Sohn geschrien hat, obwohl er ein Schreibaby war für 10 Monate. Aber das Gehirn macht ja so einige komische Dinge.
Ja, dann. Das wird immer gut ausgeblendet, weil das Gehirn oder der Körper möchte sich ja noch weiter fortpflanzen und so. Deswegen werden die Sachen dann schön ausgeblendet.
So nämlich. Das Gute ist, dass mein Freund es nicht hat. Das
heißt, ich auch,
als ich nach so anderthalb Jahren zu ihm kam, so, na?
Ja, genau, also, du spinnst wohl.
Genau das waren seine Worte wahrscheinlich. Nein, das würde er wahrscheinlich nie zu mir sagen. Aber er hat schon gesagt, nein.
Ja.
Did you forget?
Ja, habe ich. Guck mal. Ja, genau. Das ist auch so ein Frauending. Ey, guck mal, wie süß er da liegt. Guck mal, wie süß er da liegt und lächelt. Ich so, ja, ich erinnere mich an die 14 Stunden, die er gerade geschrien hat.
Ja, genau. Ja, das ist ja aber auch so lustig, weil es gibt ja diesen klassischen Altersabstand von diesen 2 Jahren und ein bisschen oder so. Ne? Das ist ja so,
ja,
weiß ich nicht warum. Aber
ich glaube, das ist so, dann können die miteinander spielen, dann ist der Abstand nicht so groß.
Ich weiß aber, woran es liegt. Weil mit anderthalb, das ist meine Theorie, ist jetzt nicht belegt, aber durch mich belegt. Mit anderthalb haben diese Kinder, Babys, eine so coole Phase.
Ja,
es ist so cool, die können laufen, die
können
auf Spielplätze so ein bisschen
gehen. Die können sich auch vor allem mitteilen. So
gehen vielleicht schon in die Kita gerade. Ja, das heißt, als Frau, die in Elternzeit war, denkt man sich so, oh, ich habe wieder Zeit für Sex.
Freiheit vor allem.
Mein Kopf hat mal ganz kurz Pause, um über sich selber nachzudenken irgendwie so. Und dann, da fallen viele in die Falle. Dann werden natürlich die Frauen tendenziell älter jetzt fürs erste Kind. Das heißt, dann sind sie auch so, ich bin jetzt schon 36, 37 oder aufwärts. Da sollte man schnell mal vielleicht ein Kind nachlegen, bevor man 40 ist oder so. Und dann ist man schwanger und dann wird das Kind 2. Und alle Eltern, die ein Kleinkind haben, wissen, oh mein Gott, das ist eine anstrengende Phase. So, auf Englisch sagt man ja the terrible twos. Und ich kann das für mich auf jeden Fall bestätigen. ich glaube, viele andere auch. Aber das ist so ein Trugschluss. Dann denkt man so, geil, guck mal, der ist jetzt viel voll independent und so, isst jetzt alles. Und dann kommt's. Und dann denken sich alle mit diesem Toddler, oh mein Gott, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Mit 2. Baby dazu.
Ich muss an eine Freundin denken. Tami heißt sie, liebe Grüße. Die war auch schwanger und sie hat gesagt, wenn das 2. Kind da ist, ne, der 1. ist dann schon in der Kita und die Kleine schläft ja dann ganz viel. Ich werde die Chance nutzen. Ich mache richtig viel DIY-Kram. Ich werde die DIY-Göttin von Quickborn. Ich werde von morgens bis abends mein Kind, weißt du, diese romantische Vorstellung, es schläft da schön in dem Stubenwagen. Die Männer sind nicht da. Ein Scheiß hat sie gemacht. Ja. Und vor allem, das ist ja auch immer so, ich glaube auch, das ist von der Natur, ist das echt verarsche. Weißt du, wenn du beim ersten Kind richtig Glück hattest, ne, es hat nie geschrien, nur geschlafen, total, ne, denkst du das zweite, ey, dann kriegst du so eine Krawallbürste, das ist wahrscheinlich immer so.
Ich hoffe, dass es bei uns andersrum ist, weil wir wirklich, liebes Karma, liebes Universum, wir haben so viel Karma-Punkte gesammelt mit diesem ersten Kind und wir haben es nicht an die Wand geschlagen und wir haben es nicht ausgesetzt.
Nichts Adoption freigegeben, die Babyklappe ist auch.
Weißt du, ich
finde,
da können wir schon mal ein bisschen Credits für kriegen, weil das war wirklich schwierig, das nicht zu tun.
Ja.
Und da hoffe ich auf einfach so ein zweites kleines Wunder. Mitmachbaby, weißt du, was man so mitnehmen kann einfach und das läuft so nebenbei.
Ja, ja, wo man dann mit der Latte Macchiato mit der besten Freundin irgendwo im Café sitzt.
Das fände ich super.
Ja,
meine Kuchen. Beste Freundin hat das. Die habe ich letztes Jahr im Dezember bei ihrer Geburt bei der zweiten begleitet. Ja. Also wir haben uns durch die Babymassage durch die Kinder quasi kennengelernt, als sie so 2 Monate oder so alt waren. Und die habe ich dann letztes Jahr begleitet bei der Geburt und wir hatten beide diese Schreikinder, die eigentlich fast aus der Babymassage rausgebeten wurden, weil es war so schlimm. Und konnten uns natürlich sehr miteinander identifizieren und mit den Storys. Und die hat jetzt so ein zweites zuckersüßes Mitmachbaby bekommen.
Es sei gegönnt. Wirklich? Ja, bei uns war es eher andersrum. Mia war so ein richtiger Goldschatz, sag ich jetzt mal. Die konntest du in Restaurant setzen und alle, weißt du, die hat er dann gemalt und alles total easy. Und Yoshi, der ist halt so kleiner Krawallmacher, ich kann mich noch dran erinnern.
Ja,
ich kam von der Arbeit, weißt du, Nadine schon so einen Kamm gehabt, so, ja, hier, jetzt ist es dein Kind. Mhm. Und ich habe ihn dann mir in so ein Maxi-Cosi und bin dann so durch die Nachbarschaft gelaufen und ich habe sie wieder angelogen. Sie so, na, hat er schön geschlafen? Doch, alles perfekt. Ne? Sie so, ich habe dich gehört, durchs Fenster. Er hat die ganze Zeit geschrien.
Geil.
Ich so, ja, okay, alles klar. Ja, aber ich kann das komplett nochmal, also ich verstehe das komplett, dass man, weiß ich nicht, ich bin gespannt. Ich hoffe, also ich drücke euch die Daumen, dass es, wenn ihr ein zweites bekommt, dass es Mitmach-Baby wird, auf jeden Fall. Dann bist du ja jetzt quasi genau nach der Ausbildung kam ja das böse C, Corona. Ja,
mitten in der Ausbildung, also
am Ende der Ausbildung.
Ja, genau, also in die Prüfungszeit ist es gefallen.
Da stelle ich mir den Job als Hebamme, das muss ja richtig krass sein, weil du hast auf der einen Seite, hast du natürlich, als es damals losging mit Corona, keiner wusste irgendwas. Mhm. Ne? Zum Beispiel diese besagte Tami, die hatte ein Kind gekriegt und im Krankenhaus haben die ja dann auch Corona-Tests gemacht und der Test, der war nicht eindeutig.
Mhm.
Und da haben sie dann nach einem Tag haben sie gesagt, so aufgrund ihres komischen Corona-Tests müssen sie jetzt bitte das Krankenhaus verlassen. So, mit dem Kind.
Ach, krass.
Ja. Und wurde die nach Hause gebeten, wurde dann entlassen. Obwohl sie gerne vielleicht noch 1-2 Tage geblieben wäre. Nee, und ich stelle mir jetzt gerade vor, okay, du hast auf der einen Seite hast du diese Eltern, die vielleicht ihr erstes Kind kriegen und keine Ahnung haben. Mhm. Und dann bist du eine Hebamme und musst jetzt überlegen, ey, kann ich jetzt zu dir nach Hause fahren? Wie hast du das wahrgenommen? So, kannst du dich da noch dran erinnern?
Mhm, zu dem Zeitpunkt war ich ja nur in der Klinik. Also es war Prüfungszeitraum und es gab ja auch keine Anweisung von oben für irgendwas. Das heißt, jedes Krankenhaus hat es ja erstmal so gemacht, wie sie es für richtig hielten und sinnvoll oder auch nicht hielten. Und wir hatten die schriftlichen Prüfungen im April. Und da saßen wir mit unseren selbstgenähten
Mundschützen. Oh, das erinnere ich auch noch. Selbstgenähte
Masken. Mussten wir in den Gängen aufsetzen und bei der Prüfung, wo wir an einem Platz saßen, Fenster waren so ein bisschen auf, durften wir die absetzen. Ich hatte mir aber so ein ätherisches Öl zur Beruhigung immer reingetropft, deswegen habe ich die aufgelassen, dass ich so ein bisschen das inhalieren kann.
Ich hätte da meinen Spicker reingemacht.
Oh, das wäre mir, nee, da bin ich nicht so. Da hätte ich Schiss vorgehabt. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin ja so antikriminell, weißt du?
Ach so, ja, das sagen sie alle.
ich habe einmal gespickt, wirklich. Jetzt kommt's raus.
Ja, ist verjährt.
Bestimmt.
Ja.
Und dann habe ich das mit Freundinnen gemacht und ich habe die Spicker geschrieben und dann gesagt: Pass mal auf, ich mache das jetzt richtig schlau. Letzte Toilette. Hinten, hinter diesen Hygienebeuteln, habt ihr ja nicht, aber wir haben die ja auf Toiletten, so Hygienebeutel, wo man so Tampons und Binden und so reinmacht. Dazwischen mache ich die rein. Ja, die Lehrer sind natürlich schlau, ne? Und dann bin ich als Erste auf Toilette gegangen, komm zurück und ich so, die sind nicht da, was machen wir jetzt? Und so, dann geht die Zweite und sie guckt mich auch an, wo sind die? Ja, das war so richtig nach hinten losgegangen und da hat wirklich, ich habe vorher noch nie in meinem Leben gespickt oder irgendwas betrogen auf irgendeine Art und Weise. Und das war so richtig so eine kleine Lesson und dann hatte ich noch Angst, wochenlang, dass die Schriftproben ja. von den Prüfungen
du
nehmen.
Du denkst dir ja alles aus, ehrlich.
Und ich bin halt so wirklich so richtig, richtig antikriminell, dass ich dann wirklich dachte, die rufen die Polizei und die führen mich jetzt ab.
Ja, genau. So.
Ja, aber in der Klinik war es natürlich auch, alle waren total unsicher, was machen wir jetzt mit Corona und Masken und überhaupt und sowieso. Es waren dann ja auch zu wenig Ressourcen da, also zu wenig Masken für alle. Da waren wir schon mal froh, dass irgendwann genügend Tests da waren, dass wir uns wenigstens noch die Frauen alle getestet werden können, weil die atmen die ja komplett in die Fresse die ganze Zeit.
Jeden Tag, jeden Tag. Ey, du hast ja bestimmt schon Hornhaut an den Nasenschleimhäuten gehabt, ey.
Bestimmt.
Ja, stimmt, diese Tests habe ich total vergessen.
Ja, und wir haben dann halt als erstes nur OP-Masken getragen und irgendwann kamen dann die FFP2-Masken und die haben wir dann getragen. Ja, und dann hieß es ja, man soll nach einer halben Stunde eine Pause immer machen und so. Und dann nach zwei Stunden oder was die Maske wechseln. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Man sollte die auf jeden Fall nach einer Zeit wechseln. Und wir haben da ja, wie gesagt, diese irren Schichten geschoben mit viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Hebammen. Und ich habe diese Maske teilweise 12 Stunden aufgehabt. Ohne Pause. Weil ich weder, ich konnte weder pinkeln, noch was trinken, noch irgendwas, weil ich bin von einem Kreis in den nächsten und dann ja zur Dokumentation vielleicht mal für eine Sekunde. Da saßen wir ja aber auch mit 4 Hebammen oder so, die auch dokumentiert haben. Das heißt, da haben wir uns ja auch irgendwie nicht getraut, die Masken abzunehmen. Das war schon echt crazy.
Das, also.
Und zum Glück, als ich dann ja mit der, mit den Hausbesuchen angefangen habe, hat sich das ja alles schon so ein bisschen gelegt und bei dem kleinsten Krankheitsanzeichen, das ist, finde ich, ein gutes Relikt aus der Corona-Zeit, setzt eh jeder eine Maske auf. Mhm. Also das heißt, wenn ich ein Kratzen irgendwo spüre oder eine Schnürfnase habe oder was, das wäre auch vor Corona safe schon so gewesen, aber auch von den Familien aus, ne, wenn da irgendwas ist, dass man Bescheid sagt, auch wenn irgendwie ein Geschwisterkind verschnürft ist, weil da die Viren und alle, die fliegen ja so rum, dass man Bescheid sagt und dann halt Masken trägt.
Ja, ja, das war auf jeden Fall
crazy Zeit.
Crazy Zeit, das, ja. ich möchte nochmal über, das ist eine Frage, die von Nadine kam.
Ja.
Das Thema Wochenbettdepression.
Ja.
Ja. Dein Gesichtszug hat sich gerade verändert.
Ernstes Thema, da muss ich ernst gucken.
Ja. Ernstes Thema, nicht witzig. Was kann man denn als Mann seiner Frau, hast du ja bestimmt schon mit zu tun gehabt, mit so Wochenbettdepression. Gibt es so Ratschläge, die du vielleicht auch den Männern mal geben kannst? Ich meine, Männer sind, wie gesagt, ich war ja schon selber in der Situation, als Mann bist du grundsätzlich total überfordert. Ne? Ja. Du hast keine Ahnung, wo oben und unten ist. So, ne?
Sowieso schon nicht.
Sowieso
und dann
schon
funktioniert
nicht.
Die Frau auch noch nicht.
Dann funktioniert die Frau auch noch nicht, genau.
Scheiße.
Ja, hast du.
Ich habe einen ganz, den krassesten Fall, den ich, glaube ich, jemals mitbekommen habe, war tatsächlich im Freundeskreis. Mhm. Und ich habe die selber nicht betreut, weil ich selber im Wochenbett war. Mhm. Aber meine Mama war da tatsächlich ganz eng bei denen, weil es, wie gesagt, Familienfreunde sind. Und der Mann hat sich dann komplett, der hatte eh Elternzeit, das war schon mal gut. Damals konnte man sich ja noch 8 Wochen nehmen. Mhm. Und der war 8 Wochen zu Hause und musste dann danach noch Urlaub nehmen, weil es einfach nicht anders ging. Er hat von jetzt auf gleich alles übernommen, also wirklich alles. Und als er gearbeitet hat wieder, war halt viel im Homeoffice und hat halt weiterhin den Haushalt geschmissen, Einkauf, also alles, was halt so zum Haushalt dazu gehört, weil ja seine Frau, mit der war erstmal nichts anzufangen, einfach so. Und ja, hat alles mit dem Kind übernommen, jede Windel, jedes Aufstehen irgendwie, alles übernommen, bis auf das Stillen. Das hat quasi die Frau gemacht und den Rest hat er geschmissen. Und ich habe sie jetzt beim zweiten Kind dann betreut, haben wir es dann mal geschafft. Das ist, glaube ich, eine Zeit, die beiden sehr, 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 sehr doll geprägt hat. Und aus dem Funktionsmodus ist er, glaube ich, auch nicht richtig rausgekommen.
Ah, okay, also einfach versuchen, die Frau
alles abzunehmen. Und alles als valide ansehen. Ne? Also nicht jetzt sagen, musste ich bei dir eben so ein bisschen zucken, als du auch bei der Wehentätigkeit gesagt hast, so zu Nadine, nee, ist noch gar nicht so schlimm, weil sie empfindet es ja anders.
Ja,
also sie hat es als stark empfunden. Da wäre vielleicht einfach auch angebracht, zu sagen, du machst das richtig toll, atmen oder weißt du, einfach.
Ich habe ihr schon versucht, das Gefühl zu geben, dass sie das gut
das
macht.
Das glaube ich. Nur da zucke ich immer natürlich, wenn man die Gefühle nicht validiert oder die Empfindung nicht validiert. Und das ist natürlich ein Riesenpunkt.
Nee, weil ich dachte so, warum ich gesagt habe, es ist noch nicht so schlimm, weil das Ding war ja schon relativ am Limit.
Ja.
Und ich wusste, ey, da kommt ja noch mehr. Und ich wollte ihr einfach diese Angst nehmen, weißt du?
Meinst du, sie hatte die oder war das deine Angst?
Ach du, das war meine Angst wahrscheinlich. Also wie gesagt, komplette Überforderung da.
Nee, also die Männer sind so oder so überfordert, das ist klar. In so einem Fall muss man sich Hilfe suchen.
Ja.
So. Und auch Männer können Wochenbettdepressionen haben zum Beispiel. Das wissen viele nicht.
Aber ist es was, was häufig vorkommt? Also
häufiger als man denkt, aber ich hätte jetzt keine Prozentzahl im Kopf.
Okay, aber schon. Das ist ab und zu, okay, krass. Also toi, 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 bei uns das alles.
Also die Frau komplett entlasten, das werden meine Tipps, komplett entlasten. Wenn Familie da ist, die Familie auf jeden Fall, auf jeden Fall um Hilfe bitten. Und in solchen Fällen, jede Frau hat Anspruch auf eine Haushaltshilfe. Das ist auch nochmal wichtig. Das wird von der, läuft über die Krankenkasse. Da kann, also das habe ich auch schon öfter gemacht, dass ich quasi einen Schriebschreib abgegeben habe und die Gynäkologin einen Schriebschreib abgegeben hat, was sie, wie sie das alles einschätzt und dass dann eine Haushaltshilfe eben nach Hause kommt.
Ach, siehst du, das ist auch eine Frage, die sich mir jetzt gerade stellt. Kann ich dich auch so fragen, also oder kann man eine Hebamme grundsätzlich fragen, zu bestimmten Sachen, ey, beantrag mal dies, beantrag mal das? Das macht das.
Wir machen wirklich nur medizinisch relevante Sachen und so ein bisschen zwischenmenschliches Gucci-Gucci, sag ich jetzt mal so, um das jetzt so richtig abwerten mal hier sozusagen.
Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Also ihr macht das toll, guck mal, wie, also irgendwie, einfach das, die ganze Situation einfach ein bisschen besser einzuordnen und die Familien da zu stärken, wo sie es brauchen.
Ja, ich kann mich noch erinnern, bei der Geburt von meinem ersten Sohn, dass auch die Mama, die war völlig fertig irgendwann, also sie war eine sehr junge Mutter und die lag am Boden und hat geheult und an dem Wochenende hatte irgendwie ihr Papa Geburtstag, es waren 1000 Leute da, ne? Also es war alles voll mit Leuten und dann hatte jeder hatte einen Tipp. Weißt du, so die Oma sowieso immer, du musst das so machen, du musst so machen und ich war ja selber noch total jung, ich war so, ich war richtig sauer, ne? Dann habe ich meine Hebamme angerufen, habe gesagt, kannst du bitte jetzt kurz vorbeikommen, wir haben ja ein Problem.
Ja.
Und dann kam sie halt und hat gesagt, ja, das Problem, die Lösung ist, ihr alle, ihr verpisst euch jetzt.
Ja.
Und lasst dieser jungen Familie
diesen ein Hoch auf diese Hebamme.
Ja, lasst dieser jungen Familie jetzt einfach diesen Raum, den sie braucht. Weil ihr, hier macht es gerade keiner besser, keiner.
Ja.
Keine Tante, kein Onkel, keine Mutter, kein Vater. Ihr macht es alle nur noch schlimmer.
Wie diese gut, Familie, dass sie so spontan vorbeikommen konnte.
Wow. Toi, toi, toi. Die hat wirklich einfach dann. Und, weil ich habe schon gesagt, wir brauchen hier Ruhe, aber nee, ich kenne das, bla bla bla. Und das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, das ist wahrscheinlich auch was, was du kennst. Viele Menschen, viele Meinungen so, ne? Ja. Das ist auch immer so dieses, jeder weiß es, weiß immer so, gerade so die ältere Generation. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als, wie gesagt, ich bin ja sehr jung Vater geworden und das heißt, viele meiner Freunde sind nach mir Eltern geworden und dann auch so häufig, hast du einen Tipp? Ich so, nee, ich habe gar keinen Tipp. Ich kann dir sagen, was ich gemacht habe und was bei meinem Kind funktioniert hat. Und du wirst es als Profi da bestätigen können, jedes Kind ist ja anders.
Voll. Das Gute ist, dass ich ja jeden Typ Kind, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt mal vielleicht behaupten, kenne und sage, pass mal auf, für manche funktioniert das, für manche das, für manche das und für andere das.
Ja, genau.
Probiert euch aus.
Ja.
Und das Ding ist ja, das, was das erste Mal funktioniert hat oder vielleicht sogar zwei Tage hintereinander funktioniert hat, funktioniert den dritten nicht. Und dann muss man einfach an dieses andere Repertoire gehen und gucken, was haben wir hier eigentlich noch, was hat die Hebamme uns noch gesagt.
Ja. Deswegen bin ich ja kein Fan von diesen Ratgeberbüchern. Gibt es ja auch 40.000 verschiedene.
Als nichts wahrscheinlich, aber es sollte halt nicht als Bibel verwendet werden.
Nee, genau. Ne? Weißt du, das ist
da
ja genau,
setzt halt keine Hebamme.
Ja, dass die Leute wirklich dann, ja, aber in meinem Buch steht, Seite 47, ich muss das und das machen. Mein Kind schreit aber trotzdem, ja, vielleicht hat dein Kind nicht Bock auf das, was auf Seite 47
steht. Ich bin ja auch steht. So ein bisschen provokant und dann sage ich so, ja, dann mach das doch. Wenn es dir hilft, dann macht es. Und dann so, ja, aber es funktioniert ja nicht.
Ja, dann mach was anderes.
Dann habe ich hier ein paar Vorschläge, wie wir es anders machen können. Und dann halt nicht nach deinem Buch.
Ja, dafür haben wir jetzt ChatGPT. Ne?
Hör auf.
Ja,
also ich sag mal so, der sagt schon komische Sachen manchmal. Manchmal auch richtige Sachen und der ordnet manche Sachen schon richtig ein. Da war ich sehr überrascht. Aber der hat auch manchmal komische Tipps gegeben, weil natürlich recherchiert er ja durchs ganze Internet. Und im Internet stehen komische Dinge. Tada, Überraschung. Also das ist, ich sehe das nicht wirklich als krasse Konkurrenz an. Ich habe da mit meiner besten Freundin, die auch Hebamme ist, schon mal drüber gesprochen. Und sie dann so, oh, ich sehe das voll als Problem und so. Aber ich glaube, es ersetzt halt gar nichts.
Absolut nicht. Also wo ich ChatGPT mal loben muss, mein großer Sohn, der hatte eine Hirnblutung letztes Jahr.
Ja.
Und ich habe diesen Entlassungsbrief gekriegt.
Nichts verstanden.
Ich habe kein Wort verstanden. Und der Arzt nachher meinte auch, der ist ja auch nicht für Sie, der ist für die Ärztin.
Ja.
Ich so, aber ich möchte doch trotzdem gerne wissen, was passiert ist. Und ich will es einmal einordnen. Ne? Und dann habe ich wirklich diesen Entlassungsbrief, also nicht alles, aber so ein paar Teile davon, die Diagnose und so, habe ich dann bei ChatGPT rein und habe dann wirklich eingetragen, erklär's einem Kind.
Ja.
Und dann kam da wirklich was raus,
was du verstanden
was ich verstanden habe. Und dann konnte ich das auch einordnen. Weißt du, das hat so geholfen. Ich finde das, ich hatte vor vor 2-3 Wochen hatte ich ja Caro hier, die ist ja, ja, so eine Heilerin aus der, aus dem Haus der Begegnung. Und wir hatten letztens nochmal kurz gesprochen. Und sie meinte, da geht es auch um das Thema ChatGPT. Mhm. ChatGPT ist vielleicht schlau, aber es gibt so Sachen, die kannst du nur mit Gefühl und mit menschlicher Seele machen. Und da zähle ich deinen Beruf ja auch rein, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand auf die Aussagen von ChatGPT bei sowas verlassen wird. Wird es wahrscheinlich irgendwann mal geben. Ja. Aber
und für die, die wirklich gar keine Hebamme finden können,
ja,
ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind. Damals, als ich die Ausbildung noch gemacht habe, hieß es, in Hamburg haben ca. 50% der Frauen eine Wochenbettbetreuung.
Mhm.
Weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist, aber für die Familien, die natürlich gar nichts anderes haben, ist das besser als nichts.
Ja.
Aber ein Term, der mir einfach super wichtig ist im Wochenbett, und das kann ich natürlich als Hebamme mit der Gebührenverordnung und der Zeit, die ich habe, überhaupt nicht auffangen, ist aber, was eigentlich das Allerwichtigste ist, mothering the mother.
Mhm.
So, weil in dem Moment bist du einfach komplett nackt, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich sogar, komplett hilflos, verletzt. Also da braucht man einfach jemanden, der einen an die Hand nimmt und erstmal überhaupt sagt, du machst das gut.
Ja.
So. Und einfach da ist. Und dann natürlich im weitesten Sinne, dass irgendwie, eigentlich müsste jede Frau bekocht werden, also komplett von vorne bis hinten versorgt werden. Es gibt ja schon ein Wochenbetthotel in Hamburg.
Ach, echt?
Eins gibt es, das hat Janette Harazin aufgezogen an einer Hebammenkollegin, und ich glaube, das steht in Volksdorf oder so, ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber das ist ja stark.
Aber das gibt es, und es ist in Asien ganz, ganz groß. Aber ich finde, jede Frau, die geboren hat, egal wie sie geboren hat, muss wie eine Königin behandelt. Ich habe mich so gefühlt.
Ja.
Ich war wirklich so, ich habe diesen Blick auf die Welt, so hormongeschwängert, ja, natürlich auch.
Guck mal, was ich vollbracht habe.
Ja, und ich habe die auf die Straßen geguckt und war dann so, krass, durch die hat das auch gemacht. Die ja, auch, die ja, auch, und die läuft ganz normal weiter. Weißt ja, du, so verrückt.
Ja, crazy.
Ja.
Ich finde, das ist ja auch was, was in anderen Kulturen, daher kommt das ja, glaube ich, auch mit diesem Wochenbett,
ja,
dass andere Kulturen, da ist es ja wirklich, wie du sagst, da wird die Mutter und das Kind, die gehen da ins Schlafzimmer,
mhm,
und dann ist die gesamte Großfamilie da, Oma kocht den ganzen Tag, Vater arbeitet und du kümmerst dich wirklich wochenlang,
mhm,
um dich und dieses Kind.
Und da bin ich sehr froh, weil ich habe ja vorhin erzählt, dass meine Eltern in Österreich gewohnt, mhm, haben, die ziehen jetzt nächste Woche, habe ich nächste Woche Geburtstag? Ja, ist das so? Ist nächste Woche der 24. schon.
Crazy.
Also heute, nur für alle, die es nicht wissen, ist der 15. Oktober.
Ja.
Nächste Woche ist das ja schon. Dann ziehen die nächste Woche wieder hoch in Norden. Und nach fast 10 Jahren. Ach, freue ich mich natürlich sehr drüber. Die waren damals nach der Geburt so 4 Wochen da. Und meine Mama ist auch Doula. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Eine nicht-medizinische Geburtsbegleitung oder vor, okay, und danach, je nachdem. Also im Sinne keine direkte Konkurrenz zu der Hebamme, sondern, mhm, die macht halt dieses Schuh-Schuh drumherum.
Ja.
Die Mutter bemuttern.
Die Klangschalen.
Die Klangschalen.
Genau.
Genau, und meine Mama war halt da und hat für mich gekocht. Wir hatten damals keinen Geschirrspüler.
Wie kann denn? Also,
ja, hör mir auf.
Bin empört.
So, die hat Geschirr gespült, mir Essen gemacht, mich versorgt, irgendwie den Kleinen mal genommen, wenn ich mal eben 3 Minuten duschen wollte oder so. Und das schätze ich jetzt umso mehr, wenn sie dann wieder um die Ecke wohnen,
ja,
dass ich das voll ausreizen kann wieder. Nein, ja, und ich habe jetzt, muss ich ja auch sagen, Marc und ich kannten uns ja damals super kurz erst, also Marc, ja, ist mein Freund, und ja, ich kannte seine Familie auch super kurz, und deswegen war ich da gar nicht so, dass ich sage, ach, ich frage mal meine Schwiegermama, ja, irgendwie, das, weil ich hatte diese Nähe gar,
ja,
nicht,
ja, zu, wollte ich grad sagen.
Und jetzt ist die halt komplett da, ich liebe, mhm, sie mit meinem ganzen Herzen, mhm, und sie könnte direkt ab dem Tag der Geburt kommen, also wirklich, mhm, ich habe nur Liebe für diese Frau, mhm, die sich über die Jahre entwickelt hat, und da bin aber, ich sehr
aber
froh.
Aber es ist cool, dass dann deine Eltern ja auch wieder um die Ecke wohnen. Das
voll
ist
schön.
Ja,
es ist was anderes, Schwiegereltern und Eltern natürlich.
Absolut, so, absolut.
Also
verstehe
meine
ich
Mama total war bei der Geburt dabei, und ja, mein Papa kam, wir sind direkt nach Hause den Morgen, und dann kam mein Papa, hatte eine ganz spezifische Anordnung, was er mir zum Frühstück mitbringen sollte. Okay. Also die Brötchen von da,
ja,
frischen Lachs, ja, Mett von da, also, ja, weißt du, so. Und da kam er natürlich nächsten Morgen direkt, und konnten meine Eltern natürlich den Kleinen direkt sehen und mal im Arm halten und so. Und meine Schwiegerfamilie, da war ich natürlich ein bisschen zurückhaltender irgendwie.
Ja.
Und war dann so, boah, weiß ich nicht, ob ich mich damit wohlfühle, die jetzt schon so früh zu holen. Mhm. Aber das ist halt so, das ist, ja, die eigene Familie ist was anderes. Deswegen wünsche ich mir eigentlich vielleicht, ich habe ja einen Sohn, vielleicht noch mal eine Tochter.
Ja.
Die sind so ein bisschen anstrengender, glaube ich, im Kleinkindalter. Aber einfach, dass ich mal
eine
direkte Mama bin. Weißt du, nicht, ja, eine Schwiegermama von.
Ja, naja, ja,
gut. Wir, ja, werden es wissen.
Witziger Gedanke auf jeden Fall. Also, weil du ja sagst, deine Mama macht ja auch Ähnliches. Also kannst du sagen, dass das schon dein Wunsch, Hebamme zu werden, beeinflusst hat wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
Sie hat danach angefangen.
Ach, hat danach angefangen.
Aufgrund meiner Erfahrung
hast du sie inspiriert. Sie, ja. Okay, cool.
Also sie wurde, als ich habe damals, warum auch immer, ich weiß es gar nicht, Eingebung vielleicht, habe ich gesagt, so, einen Morgen bin ich dann runtergekommen und habe gesagt, so, ich will Hebamme werden. Und meine Mama so, okay, ja, mach.
Rein.
Und ich sollte nämlich ein Praktikum, ein Wirtschaftspraktikum suchen für die Schule damals. Das war 11. Klasse oder so, glaube ich, oder 10. oder irgendwie sowas. Und dann sah ich mich ja überhaupt nicht in einer Versicherung irgendwo sitzen oder in einer, oder weißt du?
Also ich kenne dich jetzt, ich kenne dich jetzt in einer Stunde, also ich sehe dich da nicht irgendwo sitzen und Excel-Tabellen bearbeiten.
Mein Papa, wie gesagt, Bankkaufmann, meine Mama geistige Heilerin, Coach. Ja, dann hat mein Papa auch gesagt, mach mal nicht. Also das für die deutsche Wirtschaft wird das nicht gut sein, wenn du da irgendwo, irgendwo sitzt. Und dann habe ich gesagt, ich will Hebamme werden. Und meine Mutter so, ja, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Ja. Also weil das ja nichts Wirtschaftliches in dem Sinne. Und dann habe ich aber eine Hebamme oder meine Mama hat eine Hebamme gefunden, die mich zum Praktikum aufgenommen hat. Ich habe bis heute sehr, sehr engen Kontakt mit ihr. Die ist jetzt in Rente oder geht jetzt fast in Rente. Und habe das dann für diesen Bericht mit irgendwie wirtschaftlicher Situation des Elterngelds. Irgendwas hat sich da das Jahr verändert, das weiß ich noch. Und dann habe ich das da irgendwie aufgegriffen, habe eine 1 für diesen Aufsatz bekommen und ich konnte mein Praktikum bei einer Hebamme machen.
Ach, geil.
Und dann war aber, da war ich irgendwie 16 oder so, 15, irgendwie so. Und da war dann der Wunsch besiegelt. Ja. Ich will unbedingt Hebamme werden. Ich wusste, sobald ich 18 werde, gehe ich aber sowas von erstmal zum Praktikum ins Krankenhaus in Kreißsaal.
Ja, ich ziehe die Kinder da alle raus.
Mega, ich schaffe das alle schon, kann ja nicht so schwer sein.
YouTube. So. How to be Hebamme.
Also ich habe Grey's Anatomy geguckt, das wird ja wohl reichen.
Ja, also ganz ehrlich, also Grey's Anatomy, Emergency Room, was es da alles gibt, da ist ja die medizinische Ausbildung eigentlich schon fast abgeschlossen. Eben. Staffel 1 bis 7, alles
so,
gut.
So, Anatomie ist abgedeckt.
Ja, locker. ich hab mir nochmal aufgeschrieben, zum Beispiel Mehrlingsgeburten. Das ist doch wahrscheinlich ein spannendes Thema von Anfang bis Ende. Alleine für die Frau, wie du schon sagst, das muss im Krankenhaus erfolgen oder ist wünschenswert, es sei denn, es
alleine, also ansonsten alleine im Wald, aber ein Hausgeburtsthema wirst du nicht finden, die das macht.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist doch, also ich stelle mir mal vor, mit einem Kind war ich schon nicht überfordert, aber das war schon knackig, ne? Mhm. Dann denke ich immer so, ey Leute, die zwei haben, die schlafen ja nie wieder.
Das finde ich auch verrückt.
Das ist.
Also das ist was ich mir, manche wünschen sich das ja. Und die haben schon Kinder. Also. Ne, ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, ihr wisst es halt nicht, wie es ist mit einem Kind.
Normalerweise sind das doch immer die haben drei Jungs und sagen, wollen dann eher, jetzt will ich ein Mädchen. Das ist ja der Klassiker, dann kriegen die immer Zwillinge.
Ja.
Zwei Jungs.
Eine Bekannte von mir, die haben zwei Kinder, die ist auch schon 42 oder so. Und die wollten nur noch ein drittes haben.
Ist immer so, Klassiker.
Drillinge.
Ach, herzlichen Glückwunsch.
So.
Ist gut.
Prost Mahlzeit.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Nee, ich stelle es mir unglaublich überfordernd vor, weil ich glaube, jedes Elternpaar mit einem Kind überfordert ist. Ich kenne fast keine Familie, die nicht überfordert ist und von dieser Änderung des Alltags überwältigt ist und die Änderung des Lebens forever irgendwie gefühlt. Und das mit zwei. Eine Klientin von mir, die ich beim ersten Kind betreut habe, hat dann beim zweiten dem eine künstliche Befruchtung machen lassen und haben auch nur ein Embryo einsetzen lassen, weil sie auf jeden Fall nur ein Kind haben wollten, beziehungsweise also eine Einlingsschwangerschaft.
Ja, ja, ja.
Und die Große war so zwei, glaube ich, und dann eineiige Zwillinge.
Oh, ey.
Ja, und die ist auf Instagram auch immer mal aktiv und hat dann auch immer geschrieben, die haben halt nie zeitgleich geschlafen.
Nee, genau das stelle ich mir vor. Eins pennt, eins ist wach.
Und dann denke ich mir so, oh Mann, wieso synchronisieren die sich nicht so ein bisschen? Nee. Das wenigstens so ein bisschen, aber die waren komplett abwechselnd. Wenn die eine getrunken hat, hat die andere geschlafen und andersrum. Ne? Also da war gar keine Pause. Null.
Ja, Gott.
Also das stelle ich mir wahnsinnig belastend vor.
Und ein Thema, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, wie stehst du denn zum Thema Wunschtermin? Es gibt ja auch diesen gut, dass du lachst. So, ich möchte mein Kind, also gut, ich kann mir natürlich nicht genau den Monat und den Tag aussuchen, so, weil so ein Kind muss ja auch reif sein, in Anführungszeichen. Das kann man ja nicht so nach
sechs Monaten
rausholen. Ich meine, kann man schon, gibt's auch alles schon, aber hast du sowas schon gehabt, dass Leute gesagt haben?
Klar.
Ja, ist das so ein common thing?
Ich hoffe nicht. Aber nein, ich hoffe nicht. Gleichzeitig kann ich manche Frauen verstehen, warum sie es machen, gerade wenn so super traumatische Geburten vorausgegangen sind.
Ah, ja, okay, das
kann ich das mega verstehen, dass sie sagt, das kann ich nicht normal. Hm. So, entweder ich kriege keine Kinder mehr oder ich mache Wunschkaiserschnitt. Hm. Meinetwegen, also ne, das finde ich voll okay. Oder ist es aus medizinischen Gründen notwendig? Und ich finde es schon gut, dass einer Frau die Möglichkeit gegeben wurde, weil manche Frau ist vielleicht durch eine natürliche Geburt oder eine spontane vaginale Geburt getraumatisiert. Dann ist es bestimmt der bessere Weg, einen geplanten Kaiserschnitt durchführen zu lassen. Bin ich aber kritisch.
Ja.
Also da muss man sich schon gut einlesen und irgendwie die Vor- und Nachteile sich von ChatGPT vielleicht mal zeigen zu lassen, wenn man noch keine Hebamme hat.
Ja.
Weil es natürlich schon, die Kinder in gewissen Dingen und die Frau auch einen gewissen Nachteil haben.
Mhm.
So, das kann man ja wissenschaftlich nicht wegignorieren.
Ja.
So, und das ist eine Riesen-OP. Es ist nicht easy way out, wie es ja immer so schön gesagt wird.
Also, Kaiserschnitt war ich noch nie dabei. Muss ich auch nicht haben. Kenne ich nur das aus dem Fernsehen und die sahen immer alle irgendwie unglücklich aus.
Oh. Es gibt auch glückliche Frauen,
ja,
die Kaiserschnitt haben.
Natürlich, aber ja.
Ja, ich stehe dem Ganzen eher kritisch gegenüber. So. Ich finde, wenn es notwendig ist, erstens medizinisch, weil körperlich
dann
bei der Frau irgendwas ist,
oder
logisch, oder dem
halt,
Kind irgendwas ist so, oder wenn es halt psychisch gegeben ist. Ich finde es halt ein bisschen kritisch, wenn man sagt, ach, ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Ja.
Das finde ich dann immer so ein bisschen, gut.
Ich denke auch immer, jeder soll machen.
War jetzt kein Walk in the Park, so eine Geburt, aber für mich gehörte das dazu. So.
Ja, und ich möchte nicht mit was Negativem enden, deswegen stelle ich jetzt die Frage, wie geht man als Hebamme damit um, wenn es nicht bei der Geburt nicht glatt läuft, wenn das Kind vielleicht mit Einschränkungen auf die Welt kommt oder.
Ist das jetzt das Positive, was du
zum Ende
sagen willst?
Nein, ich habe gesagt, ich will mit nichts Negativem enden, deswegen komme ich am Ende noch auf Positives.
Okay.
Ja, genau.
Mhm.
Deswegen, jetzt war kurz Brainscan hier. Wie geht man als Hebamme mit sowas um, wenn nicht abzusehen ist, dass das Kind mit Einschränkungen zum Beispiel auf die Welt kommt? Weil es gibt ja Sachen, die kannst du nicht abbilden, glaube ich. Die kommen dann wirklich erst, wenn das Kind kommt oder durch, weiß ich, Sauerstoffmangel bei der Geburt oder keine Ahnung was. Das Kind kann halt behindert zur Welt kommen. Wie geht man, wird man da auch speziell geschult, dass es so, dass man lernt, als Hebamme damit umzugehen?
Ja, wir hatten eine Ausbildung Resilienztrainings auf jeden Fall und einfach einige Module in Selbstreflexion und dass man Hilfe annehmen darf, aber sekundäres Trauma ist halt schon eine Sache, ne? Auch wenn irgendwas passiert, was wir halt nicht verhindern konnten und da irgendwas passiert ist, das ist natürlich auch, ich will nicht sagen, mir super viel passiert, aber es sind schon einige Dinge passiert, die mich geprägt und verändert haben, definitiv. Auch jetzt in der Zeit, wo ich jetzt nochmal im Krankenhaus war, wo ich dann den Entschluss gefasst habe, ich muss kündigen, ich kann es nicht. Die war genauso alt wie ich und wird jetzt für ihr Leben lang ein anderes Leben führen, als sie es sich vorgestellt hat. Das war zu viel für mich. Und ich glaube, man stellt sich immer in die Schuhe der anderen, gerade gleiches Alter und so. Man kann da ja sich irgendwie mit identifizieren, so geht es mir jedenfalls. Ich habe wenig Barriere dazwischen einfach. Und ich glaube, es macht es natürlich ein bisschen anstrengender, dass ich sehr viel von mir in die Arbeit reingebe, aber eben umso nahbarer und empathischer für die Familien, die ich betreue. Demnach ist natürlich alles ein bisschen näher. Und ich nehme das natürlich voll viel mit nach Hause. Und ich habe einen Partner, der wahnsinnig gut zuhören kann. Das ist gut. Und er weiß auch mittlerweile, er muss mir keine Lösung geben.
Aber er braucht das offene Ohr. Das muss er geben.
Genau, ich muss das einmal besprechen. Ich muss das einfach einmal einfach alles aussprechen und wie ich mich fühle. Ich habe eine Mama, die erstens natürlich Coach ist so und da mir super gut zur Seite stehen kann und andere Kolleginnen, meine beste Freundin, wie gesagt, auch Hebamme. Ich habe da viele Menschen, mit denen ich mich austauschen kann und
das ist, glaube ich, extrem wichtig.
Für mich einordnen können, wenn ich es nicht kann, weil ich zu emotional da drin bin. Aber das ist das kann belastend sein, auf jeden Fall.
Ja, da kann ich absolut mit irgendwie relaten, weil ich hatte das zum Beispiel auch, als ich da im Krankenhaus war. Ich kann mich noch an den ersten Menschen, der in meinem Beisein gestorben ist. Ich kann mich da bis heute dran erinnern, wie ich mich da gefühlt habe und wie mich das. Und im Krankenhaus bist du ja nicht so nah dran, wie du jetzt zum Beispiel, wenn du die Leute über die ganze Schwangerschaft betreust, dann da baust du, wo du übel baust du da eine Beziehung zu den Menschen auf irgendwie, du kennst die, du kennst deren Situation, diese Freude, die sie auf die Geburt und alles, und wenn dann irgendwas passiert, dass dich das dann persönlich mitnimmt, ist ja völlig normal. Voll. Bei mir im Krankenhaus war das so, diese Frau, die da gestorben ist, die kannte ich 3 Tage irgendwie und trotzdem hat es mich schon total mitgenommen. Voll. Also finde ich, glaube ich, auch wichtig, dass man da Leute hat, ne, und gerade mit KollegInnen, dass man sich dann da austauschen kann, dass man sagt, okay, alles klar, wie würdest du jetzt mit der, oder einfach, was du sagst, dieses offene Ohr. Ja, das ist auch immer so eine Sache, die ich bei solchen Berufen, wie du ihn ausübst, total bewundere, wo ich dann mal sage, ich könnte es nicht, weil ich an sowas nicht zerbrechen würde, aber das finde ich schon hart.
Also um das auch auf eine lustige Note zu bringen, ich bin ja mal so, ich muss es ja mal irgendwie, das ist mein Coping-Mechanism, ne? So Comic Relief so ein bisschen. Ja. Und wo du jetzt sagtest, ich könnte es nicht, ich habe mal in der S-Bahn damals eine Grundschulkollegin getroffen. So. Und wir hatten uns Ewigkeiten nicht gesehen und ich wusste überhaupt nicht, was sie macht. Und sie sagte irgendwie bei Instagram, sieht sie bei mir halt, was ich mache, und wusste dementsprechend natürlich, dass ich Hebamme bin. Und dann sagte sie so, boah, voll krass, also ich könnte das ja nicht. Sie hatte mir aber kurz vorher erzählt, dass sie Prostituierte ist oder wie sagt man, Sexarbeiterin, wie auch immer. Und da war ich so, ja, ich auch nicht. Also das, okay, ja. Das fand ich so lustig, dass das für sie so mega unvorstellbar ist und für mich ist es halt so super unvorstellbar. Gut, dass es verschiedene Menschen gibt mit unterschiedlichen Berufungen. Sie war so, hä, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das ist doch super.
Ja, gut, also so, geil, jeder perfekt. So, wie er es braucht. Ja, krass, okay, das ist wirklich spannend auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir, hast du eine richtig positive, tolle Erinnerung in deinem Berufsleben schon, wo du sagst so, dafür mache ich das?
Ja, ganz viele.
Ja?
Ganz, ganz, ganz.
Aber gibt es da was du sagst, so, das war ein Moment, wo ich dachte so, haha.
Ja, es war wirklich die erste Geburt, die ich, also von einer meiner besten Freundinnen, auch noch meine längste Freundin, die aller, die kennt mich seit meiner Geburt.
Ja.
So, und dass ich das begleiten durfte, also auch ein Stück weit echt Vertrauen, weil es hätte ja auch was sein können, was ein Leben lang zwischen uns steht, wenn irgendwas passiert wäre.
Ja.
Das hatte sie auch mal geäußert in der Schwangerschaft, dass sie sich nicht so sicher ist, weil sie einfach die Freundschaft so schätzt und so.
Ja.
Und dann aber unter Geburt, ich hatte gerade meinen Dienst beendet und sie schrieb, wir fahren jetzt los. Und ich so, scheiße, ich bin so müde. Und dann bin ich halt geblieben und habe zum Glück diese Geburt betreut. Und das hat beflügelt bis heute unsere Freundschaft. Und im Juni war ich bei der zweiten Geburt dabei. Und sowas, also all die Sachen, die so zwischen Freundinnen passieren, sind für mich unglaublich beflügelnd.
Ja.
Also ich finde, das vertieft die Freundschaft unheimlich doll. Meine beste Freundin Anna, die in Hamburg in Eimsbüttel Hebamme ist, wir haben unsere Ausbildung damals zusammen angefangen. Wir waren bisher bei jedem unserer Geburten dabei.
Ah, cool.
Und ich sage auch immer schon so, du musst mir deinen Urlaubsplan schicken für die nächsten Jahre immer schon, so dass ich weiß. Ja,
damit ich weiß, wann ich gebären darf.
Wann ich darf, ne? Ja, genau. Süß. Und ja, das ist, glaube ich, so das macht es einfach nochmal viel, viel tiefer und viel, viel näher und verbindet. Das ist das, was ich am allerschönsten finde.
Eine Frage muss ich jetzt doch noch stellen, bevor auch überhaupt nichts Negatives oder nichts Schlimmes. Wenn man so frisch Hebamme wird, ne, ich sag mal, man ist dann, keine Ahnung, so Anfang 20, ist das denn für manche Mütter, also oder werdende Mütter nicht komisch, wenn du da um die Ecke kommst, hallo, ich erzähle dir hier was über das Kinderkriegen. Ich sag dir gerade, wie ich darauf komme, ich hatte letztes Jahr eine OP am Ohr, ne? Und dann komme ich da rein und dann im Krankenhaus und dann sitzt da so ein junger Arzt vor mir, ne?
Ja.
Und er tippt so und er guckt mich an und dann hat er da mein Ohr da reingeguckt und hat dann da gesagt, so hat mich dann aufgeklärt zur OP. Und dann meinte er, ja, ich komme dann gleich rüber und dann gucke ich ihn so an und ich dachte so, du machst die OP?
Kommt du bist dann, nicht der Student.
Ja, und ich dachte so, ich hatte wirklich den Satz im Ohr, da kommt doch jetzt aber noch ein Erwachsener, der mich, er so, nee, das mache ich. Ich so, okay.
Kein Problem.
Okay, hast du...
Jugend forscht.
Ja, genau, genau. Ist kein Problem, wenn du mir Spritzen ins Ohr haust. Alles klar, da hast du ja wahrscheinlich eine Ausbildung gehabt. Nee, aber denkst du, dass das manchmal vielleicht für manche Mamas oder manche Familien ein bisschen komisch war, dass, wenn man gerade also am Anfang ist?
Also, ich habe mit Kompetenz geglänzt.
Ja, ne?
Nein, also ich sah immer schon, heute nicht mehr durch den Schlafmangel der letzten 3 Jahre, aber ich sah immer sehr viel jünger aus, als ich eigentlich war. Das heißt, ich war irgendwie 23 oder so in der Ausbildung, als wir dann selber Geburten geleitet haben und auch alleine in die Kreißsäle rein sind. Und ich wurde immer auf 19 geschätzt, was ja auch noch ein Alter ist, wo man eine Ausbildung machen kann, so ist es nicht. Aber es war halt immer so ein bisschen so, und du studierst das jetzt?
Ja, genau.
Oder? Also wir haben uns ja eh als Auszubildende vorgestellt, aber so kam sehr oft sehr schnell die Frage, wie alt ich denn sei. Mhm. Und hast du denn eigene Kinder? Und so, aber die haben ganz schnell gemerkt, okay,
das funktioniert,
die weiß 2, 3 Dinge über das Ganze hier. Und ich erzähle ihnen ja auch nicht, wie es läuft. Im Idealfall haben die einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, aber ich begleite die durch den Prozess und sage nicht, so und so und so müsst ihr es machen, sondern gucke natürlich ressourcenorientiert, wo kann ich unterstützen und was können wir nutzen. Heute werde ich das nicht mehr gefragt.
Nee, irgendwann. Ist schade, ne?
Bisschen schon.
Ja, irgendwann ist man an dem Punkt, wo man an der Tankstelle den Ausweis nicht mehr vorzeigen muss, ne?
Ich wurde gesiezt letztens. Ja.
Oh, das tut weh, ne?
Das ist jetzt noch nicht so lange.
Aber der Schmerz wird häufiger kommen. Hm. Man denkt immer so, ich bin doch einer von euch. Ja. Ich bin doch einer von euch. Genau. Ja, ich meine, ja, ich bestehe auch immer darauf, dass mich alle duzen. Ich werde immer richtig sauer, wenn, entschuldigen Sie, ja, ramm das Messer ruhig tiefer in meine Brust.
Also weißt du noch, bin ich aber auch so ein bisschen, es beflügelt ja noch ein bisschen, wenn ich jetzt irgendwie, wenn manche, es kommt dann zur Sprache, wie alt ich bin und ich sage dann immer so ganz stolz jetzt noch, ich werde jetzt 30. Mhm. So, ne? Und einfach, weil diese letzten Jahr, das letzte Jahrzehnt, wo immer alle dann gesagt haben, du bist schon so ein, aber ich so, oh, wenn ich 30 bin, dann ist das so ein Ding, weißt du, dann fragt dich wahrscheinlich auch keiner mehr und dann kannst du wenigstens sagen, ich bin 30. Und noch gucken manche, dass sie dann sagen, du bist never ever 30. Ja, ja, ja. So, und das ist dann immer noch so ein bisschen.
Bewahr dir das. Irgendwann ist es
dann. Dein Kind ist vorbei wahrscheinlich.
Ja, und dann. Irgendwann kommt dann ja immer dieser Spruch, der ja auch leider oder meistens von Frauen kommt. Ja, ich bin 30 plus 7 oder so. Oh, und denkst du immer so, ja, okay.
35 Jahre jung.
Genau, oh ja, lass das bleiben. Sag einfach gar nichts irgendwie. Ich bin 35F, so, ne? Ja, nein, bist du nicht.
Ja, genau.
Ja. Nee, also auf jeden Fall bin ich alle meine Fragen jetzt losgeworden. Schön. Und ich danke dir für deine Zeit, dass du uns mitgenommen hast auf richtig diese Reise gerne. Als Hebamme. Wie gesagt, ich finde es ultra spannend. Das sind so viele Sachen, die ich mich einfach schon gefragt habe und ich freue mich über die Möglichkeit, dass ich jetzt einfach immer fragen darf. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß weiterhin und Erfolg mit dem, was du machst. Ich hoffe, dass du ein zweites anständiges Kind bekommst.
Dankeschön.
Irgendwie, dass es ein ganz, ganz liebes, ein Mitnehmkind wird. Und hoffe, dass du, ja, dass du weiterhin ja, viel, viel Freude mit dem hast, was du machst. Und ja, danke, dass du da warst. Möchtest du noch was sagen?
Nein, danke, dass du mir und natürlich stellvertretend dafür allen Hebammen irgendwie eine Plattform gibst. Das finde ich sehr immer gerne. Sehr, sehr wichtig, um natürlich auch über die Missstände ein bisschen aufzuklären. Das wissen viele immer gar nicht. Ja, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Red ja immer sehr gerne.
Ja. Das ist gut. Das ist eine gute Voraussetzung für den Podcast. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann bald mal wiedersehen und dann bis ganz bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
2 Väter.
Kein Drehbuch.
Wir sagen danke, ciao, auf Wiederhören.